Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, ich darf Sie wieder mal begrüßen zu einem wunderbaren Abend hier im Rahmen unserer Reihe Genial dagegen, die wir seit fast 15 Jahren machen oder genau 15 Jahren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass Sie der Seuche in unserer Stadt getrotzt haben und dass Sie sich da nicht verschrecken haben lassen. Man weiß das ja im Moment nicht so ganz, was gesund ist. Wunderbar, ich darf Sie hier begrüßen. Sie wissen ja, wir machen in dieser Reihe Genial dagegen, haben wir uns seit 15 Jahren mit Fragen beschäftigt der demokratischen Linken, deren Krise. Gibt es eine Krise, gibt es keine Krise? Eine gibt es schon, aber es gibt immer irgendeine. Also Sie wissen ja, wenn man über die Linke redet, kommt das Wort Krise immer, aber manchmal mit mehr Recht, mal mit weniger Recht. Dann kam uns auch die Finanzkrise 2008, 2009 dazwischen und wir haben uns mit wesentlichen ökonomischen und makroökonomischen Fragen beschäftigt. Das heißt, wir haben immer auch so etwas wie kleine informelle Reihen in der Reihe gehabt und auch diesmal, in diesen Monaten ist das der Fall. Nämlich wir stellen uns in den vergangenen Monaten, eigentlich schon im vergangenen Jahr, mit verschiedenen Veranstaltungen die Fragen, was ist eigentlich los, wie konnte es passieren, dass bestimmte Teile derjenigen, die man nennen würde, die Unterprivilegierten oder die sich selbst bezeichnen als die einfachen Leute oder das, wie man traditioneller sagen würde, die arbeitenden Klassen sich so sehr entfremdet haben von den klassischen progressiven Parteien, aber auch vom politischen System, dem Elitensystem, wie dann diese Begriffe sind, so sehr, dass sie in vollkommene Depression verfallen, dass sie sich sozusagen entfernen von der politischen Partizipation oder auch zum Teil, das zum Teil ist auch ein wichtiger Satz, wichtiger Einschub, dass es ja nur zum Teil so ist, dass sie ansprechbar sind für rechten Populismus oder rechten Extremismus. Wir haben verschiedene Gäste und Freunde und Forscher und politische Analysten hier gehabt, aus Deutschland, aber auch aus den Vereinigten Staaten, Justin Guest oder erst vorige Woche oder vor zwei Wochen Selina Todd aus Großbritannien. Und in diesem Kontext haben wir auch einen Gast, den wir sowieso schon längst hierher einladen hätten sollen. Und jetzt hat es so wunderbar geklappt. Klaus Dörre aus Jena. Klaus Dörre, willkommen im Kreisky-Forum. Wunderbar, dass Sie hier sind. Klaus Dörre hat zu unserem Thema so viel zu sagen wie kaum jemand anderer. Er ist er ist Professor an der Universität in Jena und dort Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie. Das heißt, das ist schon ein sehr breites Spektrum. Das heißt, dieses breite Spektrum sehen wir auch in der Liste seiner Publikationen über die vergangenen Jahrzehnte und seiner Forschungsarbeiten, die von Arbeitsbeziehungen, Arbeitssoziologie reicht, bis aber auch hin zu Feldforschungen. Was denken die Leute? Wie interpretieren sie ihre Situation? Was ist ihre Bewusstseinslage in Westdeutschland, aber auch in Ostdeutschland? Es gibt ja sozusagen auch große Studien über Bewusstseinshaltungen ostdeutscher Arbeiter von ihm und da auch wiederum der Vergleich zwischen ostdeutschen Arbeitern, die AfD-affin sind und solchen, die Sozialdemokratie-affin sind. Also kaum jemand hat mehr zur Thematik zu sagen als Klaus Dörre. Er ist auch in enger Arbeitszusammenhang mit anderen Kollegen, zum Beispiel mit Hartmut Rosa, immer wieder gemeinsam publiziert, gemeinsam arbeiten, den Sie auch kennen, weil wir ihn auch schon hier zu Gast hatten. Das nur als ein Beispiel über die Netzwerke progressiver Soziologie und wie sie dann doch alle ins Kreisky-Forum kommen, wie es uns so richtig freut, dass Sie unsere Einladungen annehmen. Klaus Dörre wird das so machen, wie wir es immer machen. Er wird eine halbe Stunde, circa eine Keynote geben, dann werden wir eine halbe Stunde hier vorne sprechen und dann sind Sie auch eingeladen, mit Ihren Fragen an diesem Gespräch teilzunehmen. Und damit bin ich schon. Willkommen nochmal im Kreisky-Forum, Klaus Dörre. The floor is yours.
Ja, schönen guten Abend. Bei diesem Thema ist es wichtig, dass ich eine Zeitvorgabe bekomme, weil ich neige dann immer dazu, zu sagen, ich rede ganz kurz und dann dauert es sehr lange. Ich werde mich bemühen, in dieser halben Stunde zu bleiben. Aus diesem Grunde, nur aus diesem Grunde, gibt es einen PowerPoint, der soll mich vom Vortragen etwas entlasten, weil ich dann nicht alles, was da zu sehen sein wird, vorlesen oder erzählen muss. Ich will folgendermaßen vorgehen. Ich sehe das jetzt leider immer nur, wenn ich mich zur Seite neige. Ich will mich beschäftigen oder ich will das Thema Rechtspopulismus, wobei Sie werden schon merken, ich tue mich immer schwerer, zumindest mit Blick auf Deutschland, von Rechtspopulismus zu sprechen. Ich spreche lieber inzwischen von einer radikalen Rechten und werde auch begründen, warum. Ich will mich mit der Frage befassen, wie es eigentlich kommt, dass tatsächlich insbesondere Arbeiter im Elektorat bei den Sympathisanten dieser rechtspopulistischen oder radikal rechten Formationen deutlich überrepräsentiert sind. Und das will ich machen, indem ich zunächst mal kurz auf Begriffe eingehe. Was meine ich mit Rechtspopulismus, radikaler Rechter? Ich will dann was sagen, zweitens zu gesellschaftlichen Herausforderungen, weil meine These ist, dass die Rechte es schafft, sich als eine Bewegung darzustellen, die Transformismo, Veränderung verkörpert, aber in einer bestimmten Weise, nämlich eine Veränderung, die zurückführt. Ich will dann drittens kurz berichten aus einer empirischen Studie, die wir gemacht haben, die sich befasst hat mit aktiven Gewerkschaftern, Betriebsräten, Vertrauensleuten, die aus ihrer Sympathie für Pegida und die AfD keinen Hehl machen. Und am Schluss will ich dann die Schlüsselfrage aufgreifen. Sie haben es so formuliert, wie gewinnt man sie zurück, die Arbeiter? Wenn ich die Antwort wüsste, das schicke ich gleich voraus, würde ich einen Beratervertrag machen, ja, und würde meine Professur aufgeben. Aber ich kann ja ein paar Überlegungen anstellen. Ich habe sozusagen immer die deutsche Perspektive stark im Rücken. In Österreich kennen Sie sich selbst besser aus, aber ich kann auch zu Österreich was sagen. Ich habe mich zumindest so vorbereitet, dass ich das kann. So, jetzt direkt zu den drei Thesen, die ich eingangs formulieren möchte. Erstens, die radikale Rechte findet Anhängerinnen in allen Klassen und Schichten der Bevölkerung. In der Arbeiterschaft stößt sie aber auf überdurchschnittliche Sympathie. Und das schon seit geraumer Zeit. Ich habe hier nur noch mal rausgesucht, das Ergebnis der letzten Bundesratswahlen, wo die FPÖ ja stark verloren hat in Österreich, aber nach wie vor stärkste Arbeiterpartei ist. Nicht? Wenn wir uns das in Europa anschauen, oder ich bleibe kurz nochmal in Österreich, das wissen Sie alle, bei den Bundespräsidentenwahlen 85% der Arbeiter für den Kandidaten der FPÖ. Das ist absoluter Wahnsinn. Wenn wir uns die deutschen Zahlen angucken, in Brandenburg bei den Landtagswahlen 44% der Arbeiter für die AfD. In Thüringen die AfD ebenfalls stärkste Partei bei den aktiven Arbeitern, also bei denen, die noch im Betrieb sind, 39% der Stimmen dort. Wenn wir uns anschauen, etwa Sachsen, die sächsischen Landtagswahlen, jedes dritte Gewerkschaftsmitglied hat AfD gewählt. Ja, ist in Österreich ein bisschen anders. Da hat der FPÖ-Einfluss schon nachgelassen, glaube ich. Da kann man es ja deutlicher sehen. Aber auch in anderen Ländern, also man könnte in den USA anfangen, in Frankreich ist es schon lange so, dass gewissermaßen die ehemaligen roten Gürtel um die Großstädte, die die kommunistische Partei lange Zeit dominiert hat, dass das jetzt Hochburgen des Front National oder der Nachfolgeorganisation von Marine Le Pen sind. Wir haben gesehen eine große Arbeiterunterstützung für die Brexit-Entscheidung und damit für Tories, die im Grunde auch eine rechtspopulistische Partei geworden sind und so weiter. Ich will das nicht ausdehnen, aber wir sehen, das sind Sammlungsbewegungen, diese radikal-rechten oder rechtspopulistischen Formationen, aber eben mit einem deutlichen Arbeiterüberhang. Zum Teil führt das dazu, in der Debatte, Kollege Jörg aus Darmstadt ist jemand, der diese These verficht, auch Oliver Nachtwey ein bisschen, dass schon behauptet wird, diese radikale Rechte, das seien die neuen Arbeiterparteien. Das ist überzogen. Ja, also die Mehrzahl der Arbeiter wählt nicht radikal rechts, aber es gibt sozusagen einen klaren Überhang. Warum ist das so? Das ist beziehungsweise das ist die Frage, der ich dann nachgehen will. Das berührt die zweite These, die lautet: Eine Ursache für den Erfolg der radikalen Rechten ist die Klassen- und Arbeitervergessenheit der Gesellschaft und der Mitte-Links-Parteien. Also das Problem ist hausgemacht, zumindest teilweise hausgemacht. Und darauf hat in einer wunderbaren Weise aufmerksam gemacht Didier Eribon mit diesem Buch Rückkehr nach Reims, was in Frankreich niemanden interessiert hat, lange Zeit. Und dann fingen Deutsche an, das zu lesen, oder man fing im deutschsprachigen Raum an, das zu lesen. Und es waren wahrscheinlich lauter solche Leute wie mich, wie ich, nicht wie mich, sorry, like me, it's me. Also Arbeiter, Elternhaus, den Aufstieg durch Bildung gemacht, immer mit leichtem Ekel vor dem eigenen Elternhaus. Also viele von uns werden das kennen. Bei mir zu Hause ist das in der Schlägerei geendet, am 18. Geburtstag. Und dann bin ich raus. Immer mit dem Ekel vor dem Spießigen des Arbeitermilieus, dem latenten Rassismus und so weiter. Aber andererseits sozusagen die Möglichkeit bekommen, überhaupt durch die Eltern einen solchen Aufstieg überhaupt zu machen. Und Eribon, der sich dann nach dem Tod des Vaters erinnert und sich mit seiner Scham auseinandersetzt, vor allen Dingen aber feststellt, seine gesamte Familie, die vorher gewissermaßen den PCF gewählt hat, also die Kommunistische Partei, inzwischen beim Front National. Und er fragt nach den Gründen. Und das ist ein unheimlich gutes Buch, sehr berührendes Buch, was, glaube ich, viele bei der eigenen Biografie packt, die gewissermaßen das sozialdemokratische Modell gelebt haben, den Aufstieg durch Bildung, den sozialen Aufstieg durch Bildung. Und das hat einfach die Frage aufgeworfen, Wie ist es eigentlich mit den Klassenverhältnissen? Ja, und dann stößt man natürlich sofort auf eine Situation, insbesondere im deutschsprachigen Raum, dass Klasse seit 30 Jahren keine Rolle gespielt hat. Nur bei Außenseitern. Im Grunde ist die gesamte Diskussion zu sozialer Ungleichheit dominiert worden von Theorien, die den Abschied von der Großgruppengesellschaft genommen haben. Und damit hat die Sozialwissenschaft im Grunde was verstärkt, was in der Gesellschaft auch angelegt war. Nämlich in der Entwicklung der Mitte-Links-Parteien, die im Zuge der Öffnung für neue Wählergruppen, der Veränderung der Sozialstruktur, aus meiner Sicht den Fehler begangen haben, ihre Kernklientel, die Industriearbeiterschaft, faktisch aufzugeben. Und für Deutschland muss man sagen, nicht nur aufzugeben, sondern sie in einer gewissen Weise auch sich selbst zu überlassen, man könnte auch sagen, mit Hartz IV zu demütigen, kommen wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf. Und das bringt mich zur dritten These. Wo ist die dritte These? Wer Arbeiterinnen zurückgewinnen will, muss die Abwertungsspirale durchbrechen. Das muss ich dann erklären, das führe ich jetzt nicht aus. Mit Abwertungsspirale meine ich eine Befindlichkeit, die wir in diesen Klassenfraktionen tatsächlich feststellen, empirisch feststellen können. Und wir werden aber sehen, dass das keine ganz einfache Geschichte ist. Was sind die großen Herausforderungen, das ist der zweite Block jetzt, vor denen die Gesellschaften unseres Typs stehen, ich würde jetzt mal sagen in Europa und in den frühindustrialisierten kapitalistischen Ländern, mit denen sich auch die Rechtspopulisten auseinandersetzen und diese in einer bestimmten Weise bearbeiten. Jetzt muss ich hier mal im Schnelldurchlauf, ich wollte jetzt die Begriffe kurz vorher definieren. Also Herausforderungen kommen gleich. Zwei Begriffe. Was verstehe ich unter Populismus, was unter Rechtspopulismus und warum spreche ich etwa mit Blick auf die AfD nicht mehr von Rechtspopulismus? Sehr kurz. Wenn ich von Populismus spreche, meine ich damit im Grunde ein System von Orientierungen, bei dem man drei Ebenen unterscheiden muss. Die Ebene der politischen Philosophien, die den wissenschaftlichen Theorietyp zumindest nachahmen, so würde ich das mal formulieren. Sarrazin ist nicht wissenschaftlich, aber er versucht, den wissenschaftlichen Theorietyp nachzuahmen. Drunter gibt es die Ebene der organisierten politischen Formationen, der Parteien und so weiter. Und darunter gibt es die Ebene des Alltagsbewusstseins. Der rechtspopulistische Block muss diese drei Ebenen synchronisieren, zusammenbringen. Ich argumentiere vor allen Dingen mit Blick auf das Alltagsbewusstsein, mache jetzt aber erstmal einen Schlenker auch zu den anderen Stockwerken. Was ist sozusagen Populismus im Kern? Ein Denksystem erstmal auf der ersten Ebene, das nach einem klaren Oben-Unten-Schema Volk-Establishment funktioniert. Darin ist erstmal gar nichts rechts. Das kann auch links gefüllt werden, etwa die Populismen in Lateinamerika. Das Problem bei allen Populismen ist, dass sich die Sprecher oder die Populisten selbst für das Volk halten können. Vor dieser Gefahr sind auch linke Populisten nicht gefeit. Ich spare mir, weil ich nur eine halbe Stunde habe, die Beispiele. Wann wird Populismus rechts? Ich würde sagen, mit Blick auf die jüngere Vergangenheit dann, wenn er als zentrales ideologisches Gebäude etwas benutzt, was die französische Neue Rechte in die Welt gesetzt hat. Wenn also ein Gedankengebäude errichtet wird, das von der Unvereinbarkeit von Kulturen ausgeht, also von einem kulturellen Antagonismus. Das kommt oft sehr unverfänglich daher. Ich habe das mal in meiner Vorlesung getestet, anhand eines Aufrufs der NPD zum Fest der Völker. Da stand drin, jeder soll seine Kultur leben können. Das klingt ungeheuer attraktiv, nicht? Ja. Also das war auch der Satz etwa der antikolonialen Bewegung in Frankreich während des Algerienkrieges. Jeder soll seine Kultur leben können. Und dann kommt aber der Nachsatz, aber bitteschön am besten dort, wo die Kultur auch beheimatet ist. Ja, das heißt, man benutzt Kultur im Grunde wie Rasse, stellt Kultur dar als etwas, was historisch unveränderlich ist, was man quasi mit Geburt sich aneignet. Es gibt viele Differenzierungen, die machen können, ja, um das zu maskieren. Aber im Grunde ist die Nationalkultur das, was die höheren Werte verkörpert und beispielsweise Klassengegensätze immer domestiziert. Nicht, die würden gar nicht leugnen, dass es auch Gegensätze gibt zwischen Kapital und Arbeit, aber das nationale Interesse und die dahinterstehende Kultur, das ist der höhere Wert, der ist sozusagen ausbalanciert. Und das bedeutet auch in der Konsequenz, dass der Melting Pot nicht funktioniert. Multikulti geht nicht, weil dann treten die kulturellen Antagonismen hervor. Und wenn man das zu Ende denkt, also jeder soll seine Kultur leben können, aber bitteschön bei sich zu Hause, hätten wir in der Konsequenz eine Welt voller Apartheidstaaten, nicht? Die sozusagen mit einer homogenen Kultur sich von anderen gewissermaßen abgrenzen. Das Ganze hat aber inzwischen eine Radikalisierung erfahren. Jetzt komme ich sozusagen zu dem, was da unten steht, im zweiten Absatz. Inzwischen ist dieser differenzielle Rassismus oder Rassismus ohne Rassebegriff, so könnte man das bezeichnen, enorm radikalisiert worden durch die These des großen Austauschs. Das Buch ist, der heißt schrecklicherweise Camus, der Autor, aber es ist nicht der berühmte Camus, sondern der jetzt anders bekannte Camus, der die These vertritt, dass herbeigeführt durch eine Verschwörung sozusagen des Establishments, der politischen Klassen, ein großer Volksaustausch bewusst betrieben wird, in dem gewissermaßen Menschen aus muslimischen Verkehrskreisen, die nicht zu uns passen, qua Masseneinwanderung und häufig illegal qua Masseneinwanderung nach Europa geholt werden, um so etwas zu betreiben wie einen großen Volksaustausch mit der Konsequenz des Volkstodes. So, das ist die Ideologie, die Breivik, den Mörder von Hanau, den Attentäter von Halle und so weiter umtreibt. Die haben das ja in ihren Manifesten niedergelegt. Und das ist die Ideologie, der die AfD beispielsweise auch anhängt. Im Thüringer Wahlprogramm steht explizit drin, dass Ethnopluralismus eine Ideologie ist, die von der Meinungsfreiheit geschützt wird. Und das ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es hier zitiert habe. Ja, das ist Höcke, ein Ausschnitt aus einem Gesprächsband von Björn Höcke, dem Chef der Thüringer AfD. Der wirbt für ein großes Remigrationsprojekt. Und ich lese das jetzt nicht alles vor, aber er sagt, wenn wir an der Macht sind und dieses Remigrationsprojekt ins Werk setzen, um den großen Austausch zu beenden, dann dürfen wir vor wohltemperierten Grausamkeiten nicht zurückschrecken. Wohltemperierte Grausamkeit. Das zitiert er von Sloterdijk. Sloterdijk meint damit ein Migrationssystem à la Kanada, so ein Punktesystem. Ja. Höcke meint, das hat er im Wahlkampf so gesagt, den Erfurter Flughafen, der unterausgelastet sei, auszulasten, jede Stunde eine Maschine weg mit den Migranten, die wir nicht geholt haben, die illegal bei uns leben, die illegitime Ansprüche an das Volksvermögen stellen. Weg mit ihnen. Das ist vom Vokabular und auch von der Ideologie etwas, was zu ethnischen Säuberungen drängt. Das muss man ganz klar sagen. Ja, es kann niemand sagen, er habe es nicht gewusst, was das für ein Denken ist. Und das würde ich nicht mehr als rechtspopulistisch bezeichnen. Sondern da gibt es Übergänge zu einer neuen Art von Faschismus. Ich habe in Report Mainz dieses auch öffentlich gesagt, dass ich Herrn Höcke für einen Rassisten und Faschisten halte. Wir haben mit einem Prozess gerechnet, aber es gab ein Gericht in Meiningen, Thüringen, das der Meinung war, auch angesichts des Beitrags von Report, dass diese Bezeichnung durch Fakten hinlänglich gedeckt sei, sodass sie straffrei ist. Das hat in Thüringen bei der Mobilisierung in den letzten Wochen eine enorme Rolle gespielt, weil es ganz viele gegeben hat, die diesen Faschismusvorwurf tatsächlich artikuliert haben. Was ich noch hinzufügen möchte, und dann gehe ich aber sozusagen zu den Herausforderungen, ist Folgendes. Wir haben in allen oder in den meisten radikal rechten oder rechtspopulistischen Parteien eine Entwicklung von eher marktradikalen Ansätzen, also im Grunde Verschärfung des Neoliberalismus, hin zu einer Art von Sozialpopulismus in der Programmatik. Das ist auch bei der AfD der Fall. Das heißt nicht, dass das vollständig ausgetragen wäre. Ganz im Gegenteil, die Spannungen bestehen weiter. Aber die Thüringer AfD hat ein Rentenkonzept, das nennt sich Produktivitätsrente. Das fordert Rente Minimum auf 52% des letzten Bruttolohns. Das ist 1% unter der Forderung der Linkspartei. Die Begründungen sind im Wesentlichen richtig. Das Rentenniveau ist so niedrig in Deutschland, weil die Löhne so niedrig sind in weiten Bereichen. Kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber dann kommt der Pferdefuß, Produktivitätsrente nur für deutsche Staatsbürger. Und das bedeutet in der Konsequenz, wenn Sie eine Mercedes-Belegschaft haben, da haben 40-50% die Staatsbürgerschaft nicht, dann würden die einen für die Rente der anderen mitarbeiten. Sprengsatz für gewerkschaftliche und wohlfahrtsstaatliche Solidarität, nicht? Ist ganz klar. Das ist aber nur der eine Pol. Der andere Pol ist weiter marktradikal und würde das Rentensystem am liebsten privatisieren. Und das alles ist in dieser Formation angelegt. Ich kann vielleicht dann noch was dazu sagen, dass uns die AfD tatsächlich überrascht hat. Wir hatten uns alle auf den Sozialpopulismus eingeschossen und dachten, damit machen sie es im Osten. Und dann haben sie auf bürgerlich gemacht, Koalitionsangebote an die CDU. Also sie sind sehr flexibel, taktisch sehr flexibel in ihrer Strategie. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Auf was reagiert der Rechtspopulismus? Und jetzt mache ich es mal sehr pauschal und global und muss es, weil ich nur eine halbe Stunde habe, jetzt wirklich im Hammertakt durchbringen. Deshalb einige Folien und gewissermaßen immer nur eine ganz kurze Erklärung. Ich würde behaupten, das wäre jetzt die These, dass der Rechtspopulismus reagiert auf eine spezifische gesellschaftliche Konstellation, die Sie in den drei Kurven bereits angedeutet sehen. Ich nenne sie oder ich überschreibe die manchmal mit The Highway to Hell. Warum? Sie sehen die mittlere Kurve, das ist die rote Kurve, das ist das weltweite Bruttoinlandsprodukt. Und Sie sehen diese Bewegung in der Krise 2009. Das GDP geht mit der Weltwirtschaftskrise steil nach unten. Ja? Dann sehen Sie drüber die Kurve mit den CO2-schädlichen Emissionen. Und Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, ich müsste das wahrscheinlich noch mal vergrößern, dass das gleiche Jahr, in dem das GDP so sehr einbricht, 2009, das einzige Jahr ist, bei dem die klimaschädlichen Emissionen absolut zurückgehen. Das einzige Jahr weltweit mit CO2-Reduktion, ja, weltweit. Ja, müsste man einzelne Länder angucken, kann ich jetzt nicht machen. So. Warum ist das so? Nicht, weil die Wirtschaft nachhaltiger geworden ist, sondern weil die industrielle Produktion weltweit eingebrochen ist. Und sobald das Wirtschaftswachstum wieder anzieht, ziehen auch die klimaschädlichen Emissionen an. So, und unten haben wir den weltweiten Energieverbrauch. Der ist zum letzten Mal absolut in den 1980er Jahren gesunken. Nebenbei, 10% dieses Energieverbrauchs gehen schon auf die Internetnutzung zurück. Warum zeige ich diese drei Kurven und nenne sie The Highway to Hell? Nach den Daten und der Studie des Weltklimarates IPCC, der ein 1,5 Grad Erderwärmungsszenario durchgerechnet hat, dass das einzige wäre, was uns erlauben würde, den Klimawandel einigermaßen unter Kontrolle zu halten, müssten wir in den nächsten 10 Jahren zu einer dramatischen Reduktion unseres Ressourcenverbrauchs, aber vor allen Dingen unserer Emissionen kommen. So, diese Kurven zeigen nicht 1,5 Grad, sondern das sind die Kurven für 4, 5 oder 6 Grad Erderwärmung bis zum Jahrhundertende. Deshalb Highway to Hell. Diese Kurven zeigen Folgendes, sehr plakativ und kurz formuliert. Gesellschaften unseres Typs, die müssen vorangehen, weil ökologischer Fußabdruck am höchsten hier, pro Kopf und auch pro Gesellschaft. Unsere Gesellschaften haben im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt, das Wirtschaftswachstum ökologisch nachhaltig zu gestalten, und ich würde hinzufügen, auch sozial nachhaltig zu gestalten, oder wir müssen einen Übergang zu Gesellschaften schaffen, die sich vom Zwang zu permanentem raschen Wirtschaftswachstum entkoppeln. Letztere können zumindest aus meiner Sicht keine kapitalistischen Gesellschaften sein. So, das ist die Konstellation. Sehr zugespitzt formuliert. Und ich würde behaupten, erstens, dass aus dieser Konstellation nur eine Nachhaltigkeitsrevolution herausführt. Zweitens, dass diese Nachhaltigkeitsrevolution gegenwärtig bereits das Zentrum des Wirtschafts- und Industriemodells Europas, Deutschlands, auch Österreichs erreicht. Dekarbonisierungsziele verbindlich für die Automobilindustrie. Wenn die eingehalten werden bis 2050, und das ist ja noch eine optimistische Rechnung, wird allein die Umstellung auf E-Mobilität in Deutschland in der Automobilindustrie 182.000 Arbeitsplätze kosten. So, das ist die Kernindustrie. Ja. So, und drittens, also der Kern des Wirtschaftsmodells erreicht. Drittens, diese dramatische Konstellation findet keinen angemessenen Ausdruck im politischen System. Keinen angemessenen Ausdruck im politischen System. Es gibt keine politische Kraft, die das verkörpert, gegenwärtig. Und das ist der Grund, warum ich von einer Tendenz zu bonapartistischen Demokratien spreche. Das Neue kann sich nicht durchsetzen. Das Alte kann aber auch nicht fortbestehen. Es ist eine Art Interregnum zwischen den Kräften des Alten und des Neuen. Und in solchen Situationen, Konstellationen neigen die sogenannten subalternen Klassen, die beherrschten Klassen oder Teile der beherrschten Klassen dazu, ihre Interessen an die Parteien der Ruhe, Ordnung, Sicherheit, der Wiederherstellung von Normalität zu delegieren, insbesondere wenn sie auch ein paar nette Versprechungen in sozialer Hinsicht machen. Das ist die Konstellation, die ich zeigen will. Ich will Folgendes noch hinzufügen. Wir haben es nicht nur mit dieser Konstellation zu tun, sondern wir haben es auch damit zu tun, dass die rote Kurve Wirtschaftswachstum nicht mehr bedeutet, dass Wirtschaftswachstum uns allen zugutekommt. Im Gegenteil, die Ungleichheiten werden immer größer. Hier sehen Sie die bereinigten Arbeitseinkommen. Das ist aus einer IWF-Studie, also nicht sehr links, vorsichtig gesagt. Der IWF sagt, dieses Sinken bis 2013 und dann langsames Wiedersteigen hat zu tun, erstens mit dem technologischen Wandel, zweitens mit der Marktmacht großer Unternehmen und drittens mit der Schwäche der Gewerkschaften. Man könnte auch sagen, es ist Ausdruck eines Klassenkampfs von oben. Das ist die berühmte Elefantenkurve von Branko Milanovic, nicht? Ehemaliger Weltbankökonom. Elefantenkurve, der kann tolle Schaubilder machen, ich kriege nie hin. Er hat sozusagen die letzten 30 Jahre in ein Schaubild, oder die letzten 40, 50 Jahre in ein Schaubild gepackt. Und man kann Folgendes sehen. Das Aufholen der großen Schwellenländer, insbesondere Chinas, mit einem größer werdenden Anteil am Wachstumskuchen, das Gros, aber immer noch überproportional 29% der Wohlstandszuwächse über Wirtschaftswachstum beim obersten 1% der Weltbevölkerung, was in einzelnen Staaten unterschiedlich groß ist. In der Schweiz sind das 13%, die weltweit zum obersten 1% gehören, als Beispiel. Und hier sehen Sie die Verlierer. Das sind im Wesentlichen die Industriearbeiter und die kleinen Angestellten in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Man könnte sagen, am Ende der Phase des wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus, des fordistischen Kapitalismus Anfang der 1970er Jahre, waren die Ärmsten in den reichen Staaten immer noch wohlhabender als die meisten Menschen in den Staaten des globalen Südens. Das beginnt sich zu ändern, und zwar deutlich. Ja? So, und auch das ist wichtig. Wir dürfen nicht übersehen, dass es einen Zusammenhang von sozialer Frage und ökologischer Frage gibt. Es gibt viele Schnittmengen, ich weise nur auf eine hin. Das sind gewissermaßen die Einkommensdezile der erwachsenen Weltbevölkerung und die jeweiligen Anteile an den klimaschädlichen CO2-Emissionen. Da sehen Sie, das oberste Zehntel verursacht 49% der Emissionen und die unteren 50% gerade einmal 3%. Ich muss mal kurz den Husten bekämpfen, sorry. Das ist aber kein Coronavirus, kann ich garantiert sagen. Ja? Also keine Panik. Ja, die untersten 50% verursachen gerade mal 3% der Emissionen, Tendenz sinkend. So, und das könnte man jetzt auch auf die Nationalstaaten überführen, weil der Anteil der klassenbasierten Ungleichheiten an der Produktion von klimaschädlichen Emissionen und Ressourcenverbrauch, der Anteil der Ungleichheiten innerhalb von Nationalstaaten immer größer wird im Verhältnis zur Ungleichheit zwischen Staaten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das sagt, wenn Sie jetzt anfangen, ökologische Nachhaltigkeit herstellen zu wollen, nur über marktkonformen Mitteln, Steuern, Umlagen und so weiter, werden Sie die Tendenz haben und werden Sie nicht beseitigen können, dass Sie die kleinen Portemonnaies überdurchschnittlich belasten. Genau das ist in Frankreich passiert und das hat die Gelbwestenbewegung provoziert. Jetzt denken Sie alle, dass es mich doch erwischt hat. Ja. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Ja. So. Ich überspringe jetzt mal was und widme mich der Frage, was hat das jetzt mit Rechtspopulismus zu tun? Ich würde behaupten, die neue Rechte reagiert auf die soziale Frage, indem sie den Oben-Unten-Konflikt in einen Innen-Außen-Konflikt umdefiniert. Das hat Höcke genau so gesagt. Die neue soziale Frage ist keine mehr zwischen Oben und Unten, also zwischen Klassen, sondern eine zwischen Innen und Außen, zwischen Menschen, die in unsere Länder drängen und unberechtigte Ansprüche an unser Volksvermögen stellen. Und uns, die wir richtige Ansprüche haben und letztere gilt es abzuwehren. Sie reagieren auf die ökologische Frage, etwa den Klimawandel mit überwiegend, nicht alle rechtspopulistischen Parteien, mit der Leugnung oder Relativierung des menschengemachten Klimawandels. Und sie antworten auf die kulturellen Verschiebungen, die ich jetzt noch nicht analysiert habe, nach 68, etwa die veränderten Balancen, Machtbalancen zwischen den Geschlechtern, mit Normalitätspostulaten, also Rückkehr zu geordneten Verhältnissen und zu Normalität. Das ist gewissermaßen das Programm, das schillert jetzt von Land zu Land, nicht? Es gibt Abweichungen, es gibt auch schon Versuche, die ökologische Frage anders zu besetzen. Aber so im Großen und Ganzen wäre das die Antwort der rechten Populisten. Im Grunde könnte man sagen, verkörpern sie den Transformismo, also Veränderungen. Sie signalisieren in einer Konstellation, wo allen klar ist, es muss sich viel verändern. Veränderungen in dem Sinne, dass die alten Verhältnisse wiederhergestellt werden. Im Grunde bedienen sie die Sehnsucht nach der alten, wohlfahrtsstaatlich regulierten, geordneten Republik. Und deshalb ist vieles, was Arbeiter, die AfD oder FPÖ wählen, ich bin ziemlich sicher, ich habe diese schöne Arbeit ja gelesen, sie wird ja bald hier sein, von Carina Altreiter, ist in unserer Schriftenreihe erschienen, die das ja für österreichische Arbeiter sehr schön zeigt, nicht? Das ist ein Transformismo, der nach hinten gewandt ist, rückwärts gewandt ist in einer gewissen Weise. So, warum greift der? Jetzt gehe ich schnell durch. An 6 Punkten wichtige Resultate einer empirischen Untersuchung, die wir gemacht haben, in West- und Ostdeutschland inzwischen. Ich kann jetzt auf die vielen Vorstudien nicht eingehen, sondern schildere nur kurz, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Wir haben eine Untersuchung gemacht über die Erneuerung von Gewerkschaften in Ost und Westen und haben Betriebe untersucht, die plötzlich Sprünge im gewerkschaftlichen Organisationsgrad hatten. Also von 5% auf 80% Organisationsgrad, solche Geschichten. Und uns fiel auf, einmal kann ich den Ort sagen, dass in Zwickau die gleichen jungen Gewerkschafter, die bei Arbeitskämpfen vorne dran waren, auch die Busse organisiert haben, die sie zur Pegida-Demonstration gebracht haben. Und da haben wir gedacht, ui, das müssen wir unbedingt untersuchen. Was ist das? Und stießen dann auf folgendes Problem. Wir haben im IG Metall-Projekt Ost vorgetragen und die zuständigen Sekretäre haben alle gesagt, ja, das Problem kennen wir, ist bei uns auch. Aber wenn wir den Deckel runtermachen, lassen wir einen Geist aus der Flasche, den wir nicht zurückkriegen, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Das hat uns erst recht neugierig gemacht. Und dann haben wir als erstes eine Verwaltungsstelle der IG Metall gefunden in einer großen Elbestadt. Zu deren gehören mehrere Orte, flächenmäßig groß. Und die Sekretäre waren der Meinung, dass das Problem bei ihnen so groß ist, dass der Vorstand der Gewerkschaft darüber etwas erfahren muss. Und sie dachten, das geht nicht ohne Soziologen, die eine öffentliche Stimme haben. Dann haben wir untersucht, Betriebsräte, aktive Gewerkschafter, Vertrauensleute, die aus ihrer Sympathie für Pegida und die AfD keinen Hehl machen. Die Antiposition, also Gewerkschafter, Arbeiter mit Antiposition, sind fast ausnahmslos Arbeiter und Arbeiterinnen. Und wir haben politische Sekretäre befragt, die auf das Feld schauen. Und wir haben Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter gefragt, um einen Generationenwandel reinzukriegen. So, bestimmt ist die halbe Stunde schon ausgeschöpft, jetzt im Schweinsgalopp. Kurz die 6 Befunde. Erster Befund, bei all diesen Arbeiterinnen und Arbeitern stoßen wir auf ein Bewusstsein, das viele Ähnlichkeiten hat mit dem Gesellschaftsbild von Arbeitern am Ende der 1950er Jahre in Westdeutschland. Vielleicht kennen manche von Ihnen noch diese berühmte Studie, das Gesellschaftsbild der Arbeiter von Popitz-Barth und anderen aus dem Stahlwerk in Rheinhausen. Nicht? Da stellen Sie fest, ein dichotomisches Weltbild, oben, unten. Die Arbeiter aber stolz auf ihren Arbeiterstatus und getragen von dem Bewusstsein, wir können nur gemeinsam aufsteigen. Was finden wir jetzt? Scheinbar auch Dichotomie, oben, unten. Diese junge Arbeiterin da, ich lese die Zitate jetzt nicht vor, hat das Empfinden, in der Sozialstruktur festzustecken, nicht? 1900 Euro feste Stelle, sehr viel mehr wird nicht mehr gehen. Nach unten ja, könnte sein, wenn es schief läuft, aber nach oben, da ist nicht mehr viel drin. So, was jetzt aber auffällt im Unterschied zu Popitz-Barth sind 2 Dinge. Erstens ist sie nicht stolz darauf, Arbeiterin zu sein, sondern sie sagt, ich bin Mitte, mittlere Mitte. Mittlere Mitte, die wollen alle mittlere Mitte sein. Keiner will Arbeiter sein. Ja, das hat damit zu tun, dass der Arbeiterstatus als entwertet wahrgenommen wird. Der Schlüsselsatz lautet immer, Arbeiter wirst du nur, wenn es nicht anders geht, wer kann, geht ins Büro oder studiert. So, damit haben wir sozusagen ein Kollektivbewusstsein, was den eigenen Status als abgewertet empfindet. Aber warum mittlere Mitte? Das ist der 2. Punkt, der sich unterscheidet von Popitz-Barth. Man kennt viele, denen es schlechter geht als einem selbst. Polnische und tschechische Leiharbeiter und so weiter. Also man weiß, drunter gibt's noch was. Und das erleichtert es zu sagen, man selbst ist Mitte. Mittlere Mitte. Und wenn einem Soziologen das auch noch erzählen, nicht, sofern man auf die hört, kann man es fast glauben. So. Das hat aber jetzt noch nichts mit rechts-links zu tun. Das finden wir durchgängig als eine Bewusstseinsform. Wann kippt das nach rechts? Das ist jetzt ein stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, der Hass tätowiert hat auf seiner Hand und weiter rechts ist als AfD. Nicht? Und der schildert das in etwa wie folgt. Ich habe gelesen, es taucht auch in den rechten Blogs auf, genau die gleiche Zahl, jeder Deutsche 3.300 Euro brutto im Durchschnitt. Meine Frau 1.700 Euro oder 1.800, ich auch. Wir brauchen 2 Autos, weil oft vom Land zu den Jobs kommen wir nicht anders, 2 Kinder. Es reicht nicht für Urlaub und auch nicht für am Wochenende ins Restaurant. Bin ich etwa kein Deutscher? So, und dieser Satz, bin ich etwa kein Deutscher, oder diese rhetorische Frage, bildet den Umschlagpunkt im Bewusstsein. Das Deutschsein ist einerseits Chiffre für Gleichbehandlung, ja, das ist Ihnen ja auch versprochen worden im Osten. Nach 10 Jahren seid ihr auf Westniveau. Jetzt hinken wir immer noch in der Thüringer Zulieferindustrie 33% hinter den Westlöhnen hinterher. Und auf der anderen Seite sozusagen aber auch was Ausschließendes, nämlich Deutsche zuerst. Das steckt drin. So, dann führt das in einer radikaleren Stufe zu Selbstaufwertung durch Abwertung anderer. Das ist ein bekannter psychologischer Mechanismus, sozialpsychologischer Mechanismus. Man konstruiert gewissermaßen die anderen, die Faulen, die Migranten und so weiter, als diejenigen, die auch eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit sind, nicht? Also in der großen Elbestadt gibt es so viele Migranten nicht. Touristen ja, aber Migranten. Aber alle wissen, die wir befragt haben, in der Praderstraße können wir unsere Frauen nicht laufen lassen, weil da werden sie angebaggert, angemacht und so weiter. Und man merkt, wie sozusagen in der Konstruktion der Bedrohung und der Abwertung bestimmter Gruppen sich sozusagen ein tradiertes Männerbild wieder reartikuliert. Wir sind die Beschützer unserer Frauen. Und wir müssen sie beschützen. Vor dieser Bedrohung ganz unten. Ja, das ist genau dieser Mechanismus. Andere abwerten. Oder sich selbst aufwerten, indem man andere abwertet. Gewissermaßen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft wird die radikale Rechte, werden ihre Anhänger attackiert als Demokratiefeinde. Das ist ja bis zum gewissen Grade auch richtig. Sie selbst verstehen sich als das genaue Gegenteil, als die eigentlichen Demokraten. Alle, die wir befragt haben, die mit der äußersten Rechten oder der radikalen Rechten sympathisieren, wollen mehr direkte Demokratie. Am besten eine Demokratie nach schwarzer Vorbild. Der Punkt ist aber, mit Demokratie assoziieren sie fast ausschließlich ein Mehrheitsprinzip. Und sie gehen davon aus, dass, wenn das Mehrheitsprinzip gilt und das Volk direkt gefragt wird, sich der gesunde Menschenverstand schon durchsetzen wird, also Todesstrafe für Sexualstraftäter. Ja? Also Demokratie wird gedacht ohne Menschenrechte, ohne Grundrechte und so weiter, sondern wird reduziert auf ein Mehrheitsprinzip, das ein homogenes Volk, ein Volkswille bedienen soll. Aber drin steckt erstmal mehr direkte Demokratie. Ganz wichtiger Punkt. So, das ist der heikelste Punkt. Gewalt. Gewaltakzeptanz. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind aktive Gewerkschaftsmitglieder. Ja, das sind Leute, die normalerweise zu den Delegiertenversammlungen der IG Metall gehen und die Leitung wählen, also nicht irgendwelche Gewerkschafter. Ja? Wir haben nicht einen gefunden, bei denen, die mit der äußersten Rechten sympathisieren, der sich klar von Gewalt gegen Schwächere abgrenzen würde. Es gibt unterschiedliche Argumentationsmuster, Verrückte gibt es überall, auch bei den Linken gibt es Gewalt, aber der entscheidende Punkt oder das entscheidende Argumentationsmuster ist die Konstruktion von 2 Werthorizonten. Eigentlich ist Gewalt falsch, untersagt, verboten, eigentlich. Aber wir sind in einer Ausnahmesituation. Volksaustausch, Vorbürgerkrieg. Und in einer solchen Situation können wir nicht immer nur die andere Backe hinhalten, sondern da müssen wir uns wehren. Und Notwehr ist erlaubt und Notwehr ist dann aber auch das Molotow-Cocktail auf den Bus in Freiberg zu werfen, der die Geflüchteten zu ihrer Wohnstadt bringen soll. Notwehr. Aktive Gewerkschaftsmitglieder. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Es war wahrscheinlich dabei bei der Ethnisierung und Ausgrenzung. Das Radikalste, was wir gehört haben, war, also ich hätte nichts dagegen, Buchenwald wieder aufzumachen. Ich glaube, das Zitat war zu sehen. Die Flüchtlinge rein, wir draußen, nicht vergasen, humane Konzentrationslager. Aber so in der Art wollen wir es. Und wir haben gedacht, wir wollten das erst gar nicht zeigen, dieses Zitat, weil wir gedacht haben, es ist eine Ausnahmesituation. Dann haben wir die Interviews intensiv ausgewertet und haben festgestellt, dass bei den anderen das Gleiche vorkommt, nur in eleganterer Sprache. Die sagen dann, was wollen Sie eigentlich? Vor einiger Zeit war das nur die AfD, die gesagt hat, diese Aufnahmezentren, ich weiß jetzt den genauen Begriff nicht mehr, in Afrika und so weiter einzurichten. Jetzt sagen das alle Parteien. Und man muss wissen, diese Lager in Libyen sind geprägt durch Gewalt, Mord, Vergewaltigung, Entmenschlichung. Das sind keine Konzentrationslager, aber es ist auch nicht weit davon entfernt in den Zuständen. Und plötzlich sind alle dafür. Ja? So, wir finden das gleiche Denken raus. Ja? Wir finden sozusagen die Konsequenz Gewalt und im Extremfall kann das tatsächlich dann zu Haltungen führen. Wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen den Reden auch Taten folgen lassen. Und dann kann man sich vorstellen, was daraus eigentlich wird. Ein letzter Punkt und dann zu den Konsequenzen abschließend. Das, was uns aufgefallen ist, ist, dass diejenigen, die wir befragt haben, überhaupt keinen Begriff von Gesellschaft haben. Gesellschaft kommt als Wort gar nicht vor, sondern es gibt System und es gibt Volk. Das Volk wird in eins gesetzt mit Nation und Nation ist Gemeinschaft. Also nicht etwas, was durch Interessengegensätze differenziert und gespalten ist, sondern eine Gemeinschaft, die zusammenhalten muss, gewissermaßen. System ist eine Ansammlung feindlicher Mächte, die immer dem Volk Böses will. Und dazwischen vermittelt gewissermaßen als Kausalmechanismus die Verschwörungstheorie. Also die wollen uns Böses. Interessant ist, was in diesem Begriff des Volks als nationaler Gemeinschaft drinsteckt. Es ist wirklich verrückt, Gewerkschafter, die überhaupt keine DDR-Sozialisation haben, also jedenfalls nicht bewusst, sagen uns in den Interviews, hier dreht sich alles nur noch ums Geld und alle setzen ihre Ellenbogen ein. Wir haben von unseren Eltern gehört, das war mal anders. Keiner will die DDR zurück. Aber dass da was anders war, ja, dass es intakte Sozialbeziehungen, befriedigende Sozialbeziehungen gab, das ist sozusagen eine Redewendung, die attraktiv erscheint. Also die Sehnsucht nach intakten Sozialbeziehungen, menschlichen Beziehungen, wo man Leuten vertrauen kann, wo man nicht übers Ohr gehauen wird, wo nicht jeder auf seinen Vorteil guckt und so weiter. Das aber verbunden mit einem absolut pessimistischen Menschenbild. Man glaubt gar nicht, dass es sowas noch gibt und dass man sowas noch haben kann. So, das sind die wichtigsten Bausteine der Bewusstseinsformen, die wir bei diesen Gewerkschaftern gefunden haben. Wenn ich das resümiere, kann man sagen, wir finden die Radikalisierung einer tiefen Geschichte, die ich schon in den späten 1980er Jahren im Bildungszentrum der IG Metall in Sprockhövel gefunden habe bei jungen Arbeitern. Die Tiefengeschichte geht so, also Tiefengeschichte, so wie Ali Hochschild das definiert. Eine Tiefengeschichte ist nicht die objektive Wahrheit, sondern ist eine Geschichte, die sich für diejenigen, die sie erzählen, so anfühlt, als sei sie die objektive Wahrheit, als sei sie die Wahrheit. Und die Tiefengeschichte geht so, ganz ähnlich wie bei Ali Hochschild und den Tea Party-Anhängern, die sie befragt hat. Seit Jahren stehen wir an einem Berg der Gerechtigkeit in einer Schlange und warten, dass es vorwärts geht. Seit Jahren. Und dauernd gibt es andere Gründe, die dafür herhalten müssen, dass es nicht vorwärts geht in der Schlange. Die Globalisierung, die Standortkonkurrenz, die Wiedervereinigung und so weiter. Es gibt zwei Brüche in der tiefen Geschichte. Der erste ist die europäische Krise. Plötzlich war Geld da für Griechenland, für marode Banken und so weiter, nachdem es vorher immer gießen hat, wir haben kein Geld. Und der zweite Bruch ist die sogenannte Flüchtlingskrise. Die sogenannte Flüchtlingskrise deshalb, das war der populistische Moment, der in Deutschland die AfD zu einer Größe gemacht hat. Populistischer Moment insofern, als die Leute das Gefühl hatten, jetzt laufen Leute an der Schlange vorbei, an uns vorbei, die schon lange in der Schlange gestanden haben, die nichts eingezahlt haben in die Sozialsysteme und plötzlich ist für die alles da. Wir haben erlebt in unseren Orten, erst der Konsum weg, dann der letzte Arzt weg, dann keine Buslinie mehr und so weiter und so weiter. Und jetzt ist für die alles da. Der Sprachkurs, der Integrationskurs, die kriegen billige Wohnungen und so weiter. Und das erleben sie als an der Schlange vorbei, ein Stück den Berg rauf, ohne was dafür geleistet zu haben. Und das empfinden sie als ungerecht, zutiefst ungerecht. Ja? Und das ist gewissermaßen die, sagen wir mal, die Kurzformel, die Tiefengeschichte, die bei Arbeitern drinsteckt, die zum Teil sehr gut verdienen. Ja, das sind nicht einfach nur, oder es sind gar nicht die Abgehängten oder die besonders Prekären oder die Armen, sondern wir finden das bei gut verdienenden Ingenieuren, wir finden das bei Arbeitern in der Lausitz, in den Kohlerevieren und so weiter, die in verschiedenen Varianten doch diese Geschichte erzählen. Was kann man machen? Kann man die zurückgewinnen? Das ist die Formel. Also, so gewinnt man sie zurück. Schatz. Kann man sie zurückgewinnen? Erstens, einen Teil von ihnen nicht. Das, was wir sehen im Längsschnitt, also ich habe ja angefangen, so Ende der 80er zu untersuchen, im Längsschnitt ist eine Radikalisierung dieser tiefen Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt häufig schon auch Gewerkschafter und aktive Betriebsräte, die der Linie einer Partei folgen. Man merkt das an den Argumenten, nicht? Die haben auf jedes Argument, auf jede Frage haben sie eine Antwort. Und das sind schon gestanzte Antworten. Wenn man etwa sagt, in eurer Stadt gibt's doch kaum Migranten, dann sagen die, genau, weil unsere Politik erfolgreich war. Wir wollen sie auch nicht, ja? Und so weiter und so weiter. Also es ist fast schon geschult und reflexartig, wie die Antworten kommen. Das wird man nicht schnell verändern können. Ich würde mal sagen, in Thüringen von den 23,8%, die AfD wählen, durften das 10% sein, die auch Höcke als Ministerpräsidenten wählen würden, die etwa so denken, wo es eine gefestigte Parteibindung gibt Richtung AfD. Dann bleiben aber immer noch viele übrig, bei denen das nicht so ist. Und da ist eher das Bewusstsein, wir sind vergessen, man nimmt uns nicht wahr, man sieht unsere Probleme nicht. Unsere Probleme sind nicht absolute Armut und so weiter. Aber es muss auch nicht alles ständig schlechter werden, damit man unzufrieden ist. Es reicht aus, wenn man merkt, nach 10 Jahren Prosperität ist bei mir aber nichts angekommen. Oder zu wenig angekommen. Das ist, genügt schon. Ja? Oder man antizipiert, dass im Zuge des Klimawandels der eigene Arbeitsplatz in der Automobilindustrie gefährdet sein könnte. Nicht unbegründet. Und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Fülle von Argumenten in diese Richtung. Die AfD ist dabei, sich das Klimawandelthema mit Lob für den Verbrennungsmotor und so weiter zu eigen zu machen, zu einem neuen Thema zu machen. Und das knüpft genau an diese Verunsicherungen und Ängste an. Also muss ich die Frage anders stellen, wie gewinne ich, sagen wir mal, die Hälfte wenigstens von denen zurück, die jetzt zur AfD gegangen sind. Das ist bitte nicht auf die Größenordnung festlegen, aber in etwa so. So. Und dann arbeite ich mal die Spiegelstriche ab. Der erste Punkt ist, steht da nicht in den Spiegelstrichen, man darf das Problem nicht verleugnen. Das haben wir, das klingt banal, nicht? Haben wir aber in den deutschen Gewerkschaften noch lange nicht geschafft, weil die Grundhaltung ist, wenn wir darüber reden und der Feind nicht nur außen ist, sondern in unseren eigenen Reihen, dann ist das Nest- und Selbstbeschmutzung. Deshalb neigen Gewerkschaftsführungen dazu, das besser nicht thematisieren zu wollen. Es kommt was anderes dazu. Als der Kollege Hoffmann, IG Metall-Vorsitzender, im Radio gesagt hat, wer hetzt, fliegt. Es geht von der damaligen Belegschaft relativ leicht, das zu sagen. Sind aber in der großen Elbestadt beispielsweise 300 Mitgliedsbücher geflogen. Und ich habe 30 schriftliche gelesen, explizit mit der Begründung, diesen Satz, da können wir nicht mehr Gewerkschaftsmitglied sein. Ja? So, und das zeigt, man kann nicht so tun, als sei das Problem nur außen, sondern man muss in den eigenen Reihen anfangen und dazu gehört das Problem klar beim Namen zu nennen. Deute ich jetzt nur an, führe das nicht aus. Zweite Konsequenz. Wir müssen einen Weg finden, Klasse wieder zu denken und mit Klasse Politik zu machen. Ich habe, muss ich zugeben, meine Doktorarbeit geschrieben über die Bildungsarbeit der IG Metall und habe dafür geworben, vom einfachen Interessengegensatz sich zu verabschieden. Heute wünsche ich mir ein bisschen mehr Interessengegensatz und eine politische Bildung, die das sozusagen die Deutungsmuster transportiert in diese Richtung. Ich wünsche mir, wir hätten das wieder. Warum? Aus meiner Sicht fehlt es im Arbeiterbereich an Deutungsmustern, die klare Verursachung von Problemen ermöglichen. Und das nicht nur rational, kognitiv, sondern auch emotional. Nicht? Der Interessengegensatz war was, was gebunden hat an die Gewerkschaft, wenn man den verinnerlicht hatte, ne? Mit all seinen Vereinfachungen und so weiter. Das fehlt. Es gibt solche Deutungsmuster nicht mehr. Und deshalb können sozusagen die rechten Argumente tatsächlich so vordringen. Es kommt aber was dazu. Wir können ja nicht einfach so tun, als müsse man nur zurück zur Klassenpolitik. Wir müssen Klassenpolitik auch verorten in dem, was ich ökonomisch-ökologische Zangenkrise genannt habe. Also die Teufelskurven am Anfang gewissermaßen. Und da ist es wichtig, sozusagen eine Politik zu entwickeln, die auf der sozialen oder ausgehend von der sozialen Achse oder von der Klassenachse in meinen Worten ökologische Nachhaltigkeit mitbehandelt. Das ist ganz wichtig. Also ein ganz simples Beispiel. Es werden viele in den Carbonbranchen ihre Jobs verlieren. Wir sehen das jetzt schon in den Kohlerevieren, da haben wir untersucht. Ne? Da verselbstständigt sich die ökologische gegen die soziale Konfliktachse. Diejenigen, die wir befragt haben bei der LEAG, also bei dem Kohleproduzenten und Energieproduzenten in der Lausitz, einem der Kohlereviere, die sagen, wir haben das beste Unternehmen mit den besten Löhnen, den besten Tarifen, den besten Aufstiegsmöglichkeiten. Unser Unternehmen sponsert alle Vereine in der Region und sorgt für sozialen Zusammenhalt. Wir haben eine Deindustrialisierung erlebt und jetzt kommt ihr uns mit der nächsten Wende. Seid ihr verrückt? Und dann sehen die Politiker, die ihnen sagen, der Strom wird im Netz gespeichert. Und nicht nur einen, sondern das sagen mehrere. Und die wissen nicht, was ein Energiemix ist und eine Grundauslastung. Und dann fragen die sich, wenn die das nicht wissen, haben die recht, wenn sie über den Klimawandel sprechen? Können wir denen glauben? Und dann neigen sie eher dazu, auch die Partei der Klimaleugner zu wählen. Wahlergebnisse in der Lausitz für die AfD weit über 30%. Ja. So, und wenn man das in den Griff kriegen will, dann muss man eine Politik finden für diese Gruppen, deren Jobs in Gefahr sind, die ihnen Sicherheitsgarantien geben. Die Social Democrats in den USA haben gefordert 10 Jahre Dekarbonisierung, aber jeder, der seinen Job verliert, kriegt einen statuserhaltenden Job mit staatlicher Hilfe, der einem garantiert, nicht abzusteigen. Das ist möglich. Also wenn ich mir den Arbeits- und Fachkräftemangel etwa in den Gesundheitsberufen, in der Pflege und so weiter angucke, dann müsste man diese Berufe aufwerten, besser bezahlen, ja. Also in Eisenach wurde mir von den Arbeitern sozusagen mit Empörung erzählt, der Bodo Ramelow hat uns gesagt, wenn wir unsere Jobs verlieren, dann sollen wir in die Pflege gehen. Also ein Jahr später haben sie noch gebebt. Jetzt finde ich nicht alles gut, was Ramelow sagt, aber in dem Fall bin ich ihm beigesprungen, habe sie gefragt, wenn diese Berufe so anerkannt wären in der Gesellschaft, wie sie es verdienen, wenn sie so bezahlt würden, wie sie es verdienen, wollt ihr mir ernsthaft erzählen, ihr könnt euch bei Opel am Band besser entfalten als in einem solchen Beruf? Schweigen. Und dann habe ich gefragt, und wenn das noch verbunden wäre mit Weiterbildungsmöglichkeiten, ihr könnt ohne Abitur an die Universität einen Weiterbildungsstudiengang machen. Und wir machen da auf. Wäre das nicht was? Das fanden sie attraktiv, zumindest die Betriebsräte. Ja, ich weiß, in Österreich gibt es die Bildungskarenzzeit, die könnten wir erstmal gebrauchen. Ja, so. Also was ich damit sagen will, ist Sicherheitsgarantien und nicht ökologische Interessen gegen soziale ausspielen. Das, was wir brauchen, ist ja im Grunde eine Umstellung, jetzt muss ich aufhören, auf langlebige Güter, die aber teuer sein werden. Also ökologische Produkte aus ökologischer Landwirtschaft sind teuer. Wenn man will, dass Beschäftigte, Arbeiter, die kaufen können, müssen die Löhne hoch. Ja, ist ganz simpel. Also es braucht eine Politik, die ökologisch und sozial nachhaltig ist und das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Das nenne ich moderne Klassenpolitik, die sowas tut. Und will ich eines noch sagen? Ja, einen letzten Punkt wenigstens. Die anderen Spiegelstriche lasse ich raus. Ich glaube, entscheidend für die politische Linke, auch für die Mitte-Links-Parteien, insbesondere für sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien, ist, dass sie eine glaubwürdige Vision von einer besseren Gesellschaft wiederentwickeln und glaubwürdig in der Öffentlichkeit vertreten können. Weil alle diese rechten Arbeiter sagen uns, es reicht nicht, ein Schräubchen zu drehen, mit dem System ist was faul. Ja, deshalb reicht es auch nicht aus, ein bisschen mehr besseren Sozialstaat zu machen, ohne dass ich das herabwürdigen will. Man muss die großen Zukunftsfragen beantworten, glaubwürdig beantworten. So, und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und haben wir vorhin schon drüber geredet. Vielleicht kann man doch ausnahmsweise aus den USA lernen. Bernie Sanders, dass ich USA-Beispiele bringe, ist so wahnsinnig, ja. Aber Bernie Sanders gewinnt gerade wieder seine Vorwahlkämpfe mit Reden, die er immer damit anfängt, I'm a Democratic Socialist. In den USA, ich habe es vorhin schon gesagt, ist das genauso wie, ich komme geradewegs aus der Hölle. Er macht es aber genau deshalb und provoziert damit. Und die New York Times hatte ihn gefragt, ob es nicht besser wäre, das S-Wort wegzulassen. Da könnte er doch vielleicht erfolgreicher sein. Hat er gesagt, nee, ich provoziere. Und dann fangen die jungen Leute an zu googeln, was ist Democratic Socialism, und sie sehen, das ist freie Bildung. Das ist was. Ja? Also eine Politik, die eine Vision verkörpert, mit populären Projekten verbinden. Das ist der entscheidende Punkt. Und das gelingt auf der Linken viel zu wenig, viel zu selten, weil inzwischen die Mitte-Links-Parteien sehr technokratisch geworden sind, weil die Unterschiede zu Mitte-Rechts eingeebnet sind in vielerlei Hinsicht. Vielleicht ist in Österreich ja alles anders, aber in Deutschland kann man die Unterschiede zwischen Christdemokratie und Sozialdemokratie eben kaum noch erkennen oder hat sie lange Zeit kaum noch erkennen können. Und deshalb findet die politische Polarisierung um dringend nötige Zukunftsfragen eben nicht innerhalb des demokratischen Spektrums statt, sondern wird nach außen verlagert. Das ist das Grunddilemma und das muss sich ändern, wenn man Arbeiter zurückgewinnen will. Vielen Dank.
Ja. Danke, Klaus Dörre, für diesen umfangreichen, aber auch sehr extrem auch tiefgehenden und mit sehr vielen Beispielen und vielleicht auch ein bisschen verstörenden Vortrag, weil die insbesondere auch die Zitate und die Berichte on the ground waren ja doch, ich meine, wir kennen das alles hier, aber vielleicht auch nicht in dieser Dramatik. Ich will jetzt nur ein paar Fragen stellen, damit wir auch das Publikum noch involvieren können, aber ein paar Fragen muss ich stellen. Die erste ist sozusagen eine, damit wir es auch ein bisschen verstehen, das, was Sie jetzt on the ground berichtet haben, das sind ostdeutsche Arbeiter. Sie haben aber vorher auch gesprochen, Sie haben die gleiche Studie mit westdeutschen Arbeitern gemacht. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Sind die signifikant genug oder ist es eigentlich signifikant ähnlich?
Sowohl als auch. Mhm. Es gibt ostdeutsche Besonderheiten, das ist ganz klar. Das hängt damit zusammen, dass sich die ostdeutschen Arbeiter als Arbeiter abgewertet fühlen und als Ostdeutsche. Mhm. Ja? Und das gilt auch für Arbeitnehmer insgesamt, kann man sagen. Wir haben auch AfD-Sympathisanten bei übertariflich sehr gut verdienenden Ingenieuren, etwa bei Carl Zeiss oder Jenoptik. Nicht? Und auch da spielt eine Rolle, dass nach diesen vielen Jahren deutscher Einheit das Versprechen gleiche Lebensbedingungen nicht eingelöst ist. Also wie will ich einem Ingenieur erklären, hochqualifiziert in Jena, dass er immer noch, dass er zwar gut verdient, aber verglichen mit dem Westen immer noch 20% unter dem liegt, was da im Westen verdient wird für die gleiche Arbeit. Und der weiß genau, dass er nicht schlechter ist. Ja? Und ich habe es schon gesagt, Zulieferindustrie, Auto- und Zulieferindustrie in Thüringen, 33% unter Westniveau. So, und das empfinden die als doppelt abgewertet. Und es kommt aber noch was anderes dazu. Also jetzt, das mag noch mehr verstörend sein.
Gut, aber daraus daraus könnte ja folgen mehr Wut, aber nicht notwendigerweise radikalerer Rassismus.
Ja, aber es kommt dazu, die Arbeiter in der DDR, in der Ex-DDR, haben feste Parteibindungen nie ausgebildet. Mhm. Also die Sozialdemokratie war nie eine Arbeiterpartei im Osten, die ist sozusagen aus den Kirchen raus entstanden. Und sie hat ja darauf verzichtet, im Unterschied zu den anderen politischen Kräften, also den Christdemokraten, Freidemokraten, die Blockflötenparteien zu integrieren. Also die SPD hat keine SED-Mitglieder aufgenommen. Und das hat aber bedeutet, dass ein erheblicher Teil derjenigen, ja, kann man sagen, Sprecher aus der Arbeiterschaft, die in der SED waren, nicht in die Sozialdemokratie gekommen sind. Und dementsprechend gibt es auch keine klaren Zuordnungen zu Parteien. Die ostdeutschen Arbeiter wandern sozusagen durch die Parteienlandschaft. Sie versuchen es mal bei der CDU, sie versuchen es mal bei der SPD und jetzt versuchen es erhebliche Teile bei der AfD. Ne? Bei der Linkspartei haben sie es auch versucht, aber sie haben sozusagen alle Optionen durch. Mhm. Ne? Die Linke hat in allen Ländern im Osten regiert. Und es hat sich nicht wesentlich was geändert. Und das merken sich die Leute. Ne? So, und bezogen auf den Westen finden wir, ich habe es ja gesagt, also Sprockhövel, Ruhrgebiet, nee, nicht Ruhrgebiet, Bergland, wie heißt das? Rheinisches Bergland, ne? Aber also Nordrhein-Westfalen, finden wir ähnliche Dispositionen. Ja? Ich würde aber noch hinzufügen, man muss drei subjektive Zugänge zu radikal rechten Orientierungen unterscheiden. Den rebellischen Rechtspopulismus, den finden wir bei Prekären, Arbeitslosen und so weiter. Also die wollen richtig Krawall machen. Dann finden wir den konservierenden Rechtspopulismus. Das sind Arbeiter, die fast sozialdemokratisch denken. Also Deutschland ist eine Wohlstandsinsel oder Österreich ist eine Wohlstandsinsel. Es wird schwieriger, das Teil vom Kuchen zu sichern. Also machen wir die Schleusen dicht und dann definieren wir mal Kriterien, um die Schleusen dicht zu machen. Minderwertige Kultur beispielsweise als ein Kriterium. Und der dritte Zugang ist vielleicht der spannendste. Das nennen wir konformistischen Rechtspopulismus. Das meint Leute, die sich vorbehaltlos den Leistungsnormen des Betriebs, der Bank, des IT-Unternehmens etc. unterwerfen und die gleichen Kriterien an alle anderen anlegen. Und diejenigen mit einem Makel versehen, die es nicht schaffen. Ja? Also das finden wir in der großen Deutschen Bank bei sehr gut verdienenden Angestellten. Nicht? Sodass wir sagen müssen, die rechtspopulistischen oder radikal rechten Parteien schaffen es, verschiedene Motive zu synthetisieren. Nicht? Es ist nicht einfach ein Reflex auf eine bestimmte soziale Lage.
Ich habe während dieses Vortrags, Sie werden sich, es wird Ihnen aufgefallen sein und es wird unhöflich gewirkt haben, aber es war nicht unhöflich, weil ich habe etwas gesucht, worauf ich im Kopf gestoßen bin beim Zuhören und wollte Sie damit konfrontieren. Und ich habe es auch gefunden, aber ich konnte es auch nicht wirklich lesen. Aber ich wusste, ich habe das da, deswegen lese ich es jetzt einfach vor, hoffend, dass das auch sehr gut dazu passt. Und weil wir auch sozusagen in diesem Haus sitzen und das ja auch mit einer Geschichte verbunden ist von Bruno Kreisky und den 70er Jahren, die ja geframed waren mit sozialdemokratischem Aufbruch, Emanzipation, ja. Fortschritt ja. und so weiter. Und im Jahr 1978 auf den Höhepunkt der Reformpolitik wollte Bruno Kreisky wissen, wie weit die Gesellschaft war, ob seine Reformen von der Bevölkerung angenommen werden. Nach dem Vorbild der Autoritarismusstudie von Theodor W. Adorno aus dem Jahre 1950 wurde vom parteinahen IFES-Institut eine groß angelegte Umfrage durchgeführt. Das Ergebnis war niederschmetternd. Eine absolute Mehrheit der Österreicher wünschte sich bei Kapitalverbrechen die Wiedereinführung der Todesstrafen, sei die natürliche Rolle der Frau als Heimchen am Herd und die wichtigste Tugend, die man den Kindern vermitteln wollte, im Gehorsam gegenüber Autoritäten. Es gab kaum einen Unterschied zwischen Arbeitern, die SPÖ wählten und Angehörigen anderer politischer Lager. Das heißt, die gesamte, also sozusagen auch diejenigen, die diesen Mann eine 54% absolute Mehrheit verschafft haben, hatten Bewusstseinslagen, die weit jenseits von dem waren, was dieser Mann an Politik gemacht hat. Diese Studie wurde dann verräumt und man hat sie nie veröffentlicht und sie liegt heute noch im Giftschrank des IFES-Instituts.
Müsste man unbedingt rausholen,
oder? Ja, müsste man unbedingt rausholen. Aber meine Frage ist, relativiert das dann nicht auch ein bisschen solche Aussagen, weil wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass selbst dann, wie wir die größten emanzipatorischen Fortschritte erzielt haben, haben wir es geschafft, irgendwie solche Leute zu Wählern von uns zu machen, ohne ihre Bewusstseinslagen zu verändern?
Ich stimme bis zu einem gewissen Punkt zu. Der Wohlfahrtsstaat ist natürlich irgendwo auch ein paternalistisches Projekt gewesen. Ja, also er ist ein nationalstaatliches Projekt und er ist entwickelt worden im Sinne von Gaben an die arbeitenden Klassen. Ja, Lohnarbeit wird, verwandelt sich in etwas, was nicht mehr polarisiert, sondern wird zu einem riesigen, gigantischen gesellschaftlichen Integrationsmedium. Aber es wird gegeben. Und es wird nur selten erkämpft und es ist nur selten damit verbunden, dass es in sozialen Konflikten wirklich eine Veränderung der Persönlichkeiten gibt. Deshalb kann es schon sein, oder ist mit Sicherheit so, dass autoritäre Charakterstrukturen durchwachsen. Ich möchte nur auf zwei Dinge in dem Zusammenhang aufmerksam machen. Bei denen, die wir untersucht haben, lassen sich autoritäre Charaktere so ohne weiteres nicht nachweisen. Warum? Das sind keine Leute, die Selbstzweifel haben. Ja, also das war, was bei Adorno und so weiter ja noch eine große Rolle gespielt hat. Aus meiner Sicht kommt man weiter, wenn man eine Charakterstruktur vor Augen hat, die Fromm, glaube ich, als Business-Charakter bezeichnet hat. Also das Gefühl, dauernd in der Gesellschaft konfrontiert zu werden mit der Anforderung, sich verkaufen, vermarkten zu müssen und so weiter und das Empfinden, das nicht zu können. Das ist das, was wir deutlich treffen. Also man könnte sagen, das unternehmerische Selbst, von dem der Kollege Bröckling spricht, das ist zu einer gesellschaftlichen Leitnorm geworden, aber nicht in dem Sinne, dass es von allen Menschen gleichermaßen verinnerlicht würde, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele, die wissen, die können sich nicht unternehmerisch verhalten, im erforderlichen Sinne. Und das schafft sozusagen die Unzufriedenheit. Also diese Seite muss auch mit bedacht werden, wenn man sozusagen an die auf die Subjektstrukturen schaut.
In Hinblick auf die Frage, wie kann man das auch unterlaufen, wie kann man solche Leute gewinnen, wie kann man vielleicht Verhärtungen aufbrechen, stellt sich ja jetzt natürlich auch die Frage, ob nicht manche Spaltungen durch die Menschen durchgehen, also sozusagen, dass die nicht so vollkommen eindimensional sind. Das könnte ja auch heißen, dass man versuchen muss, im Schlechten das Gute zu suchen. Und wenn ich das jetzt bei manchen Zitaten versuchen will, die Sie da gebracht haben, dann ist ja auffällig zum Beispiel, dass einer sagt, wer hier herkommt, wer länger hier lebt, wer sie anpasst, wer sozusagen ein Kollege ist, wer genauso hart schuftet wie wir, der kehrt genauso dazu wie wir. Aber die anderen, die das aus nicht welchen anpassen. Gründen nicht, oder die nicht. Ja? Das heißt, eine bestimmte Akzeptanz, selbst für Migration, selbst für eine Art von Multikulturalität oder was auch immer, ist ja selbst da, wenn sie eben sozusagen auch in diesen Leistungsethos eingepasst ist, den es übrigens in den arbeitenden Klassen immer gegeben hat, dass einem Respekt dafür zusteht, dass man irgendwie in der Früh um 6 Uhr aufsteht und einen mühseligen Job macht. Ja. Wären das, wie würden Sie auch im Hinblick auf die Gespräche, die Sie geführt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen so, dass es sich tatsächlich um so sowohl als auch Typen letztlich noch handelt, wo man sie auch auf eine eigene andere Seite ziehen kann, einschätzen?
Drei kurze Antworten. Statistisch ist es so, die höchsten Wahlergebnisse erzielt die AfD dort, wo es die wenigsten Migranten gibt. Zweitens, die Grunderfahrung ist mit der Integration zum Beispiel von Geflüchteten in Betriebe, auch im Osten, dass sehr schnell dann diese Haltung kommt, da sind gute Leute dabei. Ja. Drittens, insgesamt sind diese Orientierungen, selbst wenn sie gefestigt sind, höchst widersprüchlich. Warum? Jetzt kommt ein schlimmes Beispiel oder ein gutes Beispiel, je nachdem, wie man sehen will. Der Betriebsrat mit dem KZ-Zitat hat einen Kampf angeführt in der Verwaltungsstelle, der wichtigste der Verwaltungsstelle war. Also das war ein ausgegründeter Betriebsteil. Die wollten einen Anerkennungstarifvertrag, die wollten Streik machen, hat das Unternehmen reagiert mit tschechischen und polnischen Leiharbeitern. Der Nazi-Betriebsrat hat gesagt, mit denen rede ich nicht. Der linke Sekretär hat ihn überredet, das zu tun. Die Leiharbeiter haben ihre Solidarität ausgesprochen, wollten sich am Streik beteiligen. Das Mutterunternehmen sagt, mit zwei Betriebsräten wollen wir nicht verhandeln, reintegriert den ausgegründeten Betriebsteil. Die sind wieder im Tarif und jeder Beschäftigte bekommt pro Monat mindestens 400 Euro mehr. Und der Nazi-Betriebsrat bleibt Nazi, aber setzt sich für die Übernahme der polnischen und tschechischen Leiharbeiter ein. So kompliziert ist die Welt. Ja. So, der Betreuungssekretär sagt, hätten wir den rausgeschmissen, was möglich gewesen wäre, ja, weil der ist ein Nazi, hätten wir den Betrieb verloren. Weil in dem siebenköpfigen Betriebsrat gehen zwei auf der einen Elbe-Seite gegen Pegida und die anderen mit Pegida. Wir hätten den Betrieb verloren, die Belegschaft verloren, also arbeite ich mit dem. Das Problem ist nur, er kann das, kommt aus dem Milieu, also aus dem Arbeitermilieu. Der Gewerkschaftssekretär, der aus der Göttinger Antifa kommt, dort politisch sozialisiert ist, kann dem nicht mal die Hand geben, dem Betriebsrat. Mhm. Er kann es einfach nicht. Also wenn er es täte, wäre es nicht glaubwürdig. Ne? Das heißt...
Wie heißt der?
Bitte?
Wie heißt der Gewerkschaftssekretär?
Der Gewerkschaftssekretär, wie er heißt, das sage ich jetzt nicht.
Ah, okay.
Also das ist ein junger Mann, der... dort jetzt auch.
Ich glaube nämlich, dass ich den kenne, aber das ist ja
das auch wirklich nur eine persönliche Frage. Wir können uns hinterher nochmal unterhalten.
Ja, genau.
Also das heißt, man muss genau hinschauen, was hat man für Leute, was hat man für Konstellationen und dann darauf basierend eine Politik entwickeln. Ja, die muss sich auch von Ort zu Ort unterscheiden, das ist nicht einfach. Dazu brauchst du einen Erfahrungsaustausch über die Organisationsgrenzen hinweg. Da müssten politische Organisationen eine Rolle spielen, weil die Gewerkschaften das nicht alleine hinkriegen und so weiter. Nicht? Also das ist eigentlich das, was man braucht und was mit der Widersprüchlichkeit zu tun hat.
Genau. Und Sie haben jetzt, letzte Frage, ich meine, ich könnte jetzt 100 Stunden weiterfragen, aber ich will Ihnen auch noch die Möglichkeit. Letzte Frage, weil Sie eben das angeschnitten haben von der einen Seite, dass der nicht glaubwürdig wäre, dem die Hand zu geben und mit dem zu reden. Und klar, wir reden jetzt natürlich auch von, Sie sagen Nazi, der ist offensichtlich ein richtig auch bewusster und der ist natürlich auch ein der Betriebsrat ist ja noch mal ein wirklich auch politisch bewusster Mensch. Wir sind ja in vielen unseren Gesprächen dieser Art nicht mit Funktionären, nicht mit Gefestigten, sondern eher mit Leuten, die sozusagen ein populistisches, Sie haben es Alltagsbewusstsein auch irgendwie genannt, zu tun, die also vielleicht manchmal ordentlich Gerechtigkeitsinstinkte haben, die unseren nahe sind und gleichzeitig aber auch dann Gerechtigkeitsinstinkte unter Anführungszeichen, die unseren fern sind oder die sozusagen dann wirklich auch ins Rassistische lappen im Sinne. Also unseren fern wäre schon, man muss sich mehr um die unsrigen kümmern und nicht nur um andere, also das ist ja das, was man sehr oft hört, und dann bis hin, die passen alle gar nicht zu uns dazu. Und dann gibt es halt diese große Diskussion mit Rechten reden, ja, nein, mit welchen Rechten, also mit denen ja wahrscheinlich, mit so normalen Menschen ja wahrscheinlich schon, aber wie führt man solche Gespräche?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also kurz vorab, natürlich muss man Grenzen setzen. Mhm. Mit Höcke lohnt es sich nicht zu reden. Ja, das ist sinnvoll zu sagen, was heißt ein Faschist und Rassist. Punkt. Aber jetzt anderes Beispiel, Betriebsrätekonferenz Erfurt, Rekordbeteiligung, 400 Leute, Thema ist Rechtspopulismus, AfD und so weiter. Ich mache so ein ähnliches Referat, wie ich heute auch gehalten habe. Dann kommt der stellvertretende DGB-Landesvorsitzende und sagt, jeder, der jetzt noch meint, AfD wählen zu müssen, muss sich schämen, 17 Kilometer entfernt von Buchenwald. Schämt euch! Vorab muss ich sagen, also ich habe Tosen und Beifall gekriegt, aber 20% haben demonstrativ nicht geklatscht. Mhm. So. Und dann kommt der Gewerkschaftssekretär und sagt, schämt euch. Dann habe ich ihm widersprochen und habe gesagt, du errichtest eine Kommunikationsblockade. Und genau so war es. Mhm. Es wurde kaum diskutiert. Ja? Was passiert nach der Konferenz? Vorm Podium baut sich eine Schlange vor mir auf und dann kommen die Fragen, die AfD ist doch nicht verboten, also eine demokratische Partei. Höcke hat doch studiert und ist ein Lehrer, der kann doch kein Faschist sein. Und der entscheidende Frage war aber, wenn ich die alle als Rassisten bezeichne, meine Kolleginnen und Kollegen, wie kann ich denn überhaupt noch mit denen reden? So, und ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, erstmal muss man zuhören. Die finden keine Leute mehr, die ihnen zuhören. Die Rechten hören ihnen zu. Das machen die zum Teil auch die rechten Betriebsräte ganz gezielt. Die gehen auf den Shopfloor, ans Band und so weiter und hören zu und geben auch noch jedem Recht. Letzteres dürfen Linke nicht machen oder dürfen Demokraten nicht machen. Sie müssen zuhören und versuchen, den wahren Kern rauszuschälen aus der Argumentation und dann aber an wichtigen Punkten dagegenhalten. Ja, also es ist im Osten Deutschlands kein einziges Arbeitsmarktproblem zu lösen ohne Zuwanderung. Das kann man mit sachlichen Argumenten ausführen. Das wäre jetzt aus der Perspektive des Göttinger Antifa sozialisierten Sekretärs immer noch instrumenteller Rassismus gewissermaßen, Nützlichkeitsrassismus oder so. Aber auf der Ebene muss man erstmal anfangen. Ja, zu fragen, wer soll bitteschön, wenn du im Altenheim sitzt, dir den Hintern abputzen, wenn niemand mehr da ist. Ja, und so weiter. Ja. Sie sind auch empfänglich für Zahlen, also einfach Fakten. Ja. Wir haben denen gezeigt, 2015 auch Betriebsrätekonferenz, die demografische Kurve. Dann haben wir gezeigt, wie sie ein bisschen ansteigt mit den Geflüchteten. Und wir wussten aber, von den 30.000 in Thüringen werden maximal 6.000, 5.000 bleiben, weil die alle in die Großstädte gehen und so weiter. Und dann geht es wieder runter. Ja? Das haben wir prognostiziert und es ist genauso gekommen. Ja? Wenn die merken, sie kriegen Widerspruch und die viele von denen sind strömungsabhängig. Also wenn das Umfeld sagt, so musst du denken, dann denken sie so. Wenn sie Widerspruch kriegen, gefordert werden, sind sie nicht gleich überzeugt, aber oft hat man den Effekt, sie provozieren dich und hören Argumente und beim nächsten Stammtisch erzählen sie die gleichen Argumente ihren Kollegen. Ja? Also es braucht wirklich Leute, die in der Lage sind, mit Arbeitern zu sprechen. Ja, und das ist der Spiegelstrich, den ich da nicht mehr erläutert habe. Man muss Repräsentation herstellen. Also wo findet man, ich weiß jetzt nicht, wie es in der SPÖ ist, aber wo sind Arbeiter in Funktion? Die Parteien sind Beamten, ja. Lehrerparteien und so weiter, Angestelltenparteien. Bei uns jedenfalls, selbst die Linkspartei. Also wenn mich jetzt einer fragt, wo es einen Arbeiter gibt in der deutschen Linkspartei, in wichtigen Positionen, ich kenne keinen. Müsste ich jetzt erstmal sagen. Bernd Rixinger war mal Gewerkschaftssekretär, ja. Aber das
Ramelow auch, aber.
Ja, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja. Also das hat der Bodo vergessen, den kenne ich seit 40 Jahren, der kommt auch aus Marburg, ja. das Bonbon kann ich Ihnen erzählen, nicht? Als ich war in Marburg im AStA, im Allgemeinen Studentenausschuss, es war der erste Streik im Kaufhaus Ahrens. Es war unklar, ob er stehen würde, der Streik. Bodo Ramelow war der zuständige HBV-Sekretär, also unser Ministerpräsident. Jetzt.
HBV müssen Sie übersetzen.
HBV war die Gewerkschaft Handelbankenversicherung. Und da die Gewerkschaft schwach war, haben wir vom AStA aus studentische Streikposten organisiert. Und als der Streik stand und der Betriebsratsvorsitzende Fitti Bode verkündete, der Streik steht, dann kam Bodo und hat die Pressekonferenz gemacht. So ist es bis heute geblieben.
Ach. Okay, das hätten wir jetzt besser nicht hören wollen, aber gut. Danke für dieses Bonbon noch sozusagen zum Ende dieses Abschnitts unseres Abends und schauen wir, dass wir noch in einer halben Stunde 3, 4, 5, 6 Zwiegespräche. Der Herr in der siebten Reihe rechts. Mikro, warte.
Ich möchte an den Vortragenden die Frage richten, wo er die Hauptursachen sieht, dass die von Ihnen beleuchtete Personengruppe, ja, die Arbeiter sozusagen, wurscht, ob sie in Ost- oder Westdeutschland zu Hause sind, warum die nicht nach oben treten und nach unten buckeln. Das ist ein Spruch in Wien, vielleicht kennen Sie den. Ja? Warum ist das nicht so? Wo sehen Sie die Hauptursachen?
Ich dachte, die hätte ich gesagt. Oder soll ich erstmal abwarten? Ja, ich kann, wenn ich sie nochmal zusammenfasse. In der Veränderung der sozialstrukturellen Position von Arbeitern, also das Empfinden, nur noch eine Minderheit zu sein, nicht mehr das Proletariat, das sozusagen alle Räder zum Stillstand bringt, sondern eine Minderheitenposition zu sein oder eine Minderheitenlage darzustellen. Immer noch eine Großgruppe, also in Österreich 1 Million, je nach Zählweise bis zu 36-36% der abhängig Beschäftigten, aber eben eine Minderheitenposition. Und zwar eine, die sich im Abstieg wähnt. Das ist dieses Argument, es gründet sich kein Stolz mehr auf den Arbeiterstatus, das Bewusstsein, nur noch kollektiv aufsteigen zu können, ist weg. Der zweite Grund ist aus meiner Sicht eine Gewerkschaftspolitik, die zu sehr auf Standortkonkurrenzen, betriebliche Solidarität, Stammbelegschaften, Wettbewerbskooperatismus und so weiter gesetzt hat. Da waren die Gewerkschaften in den großen Unternehmen erfolgreich. Aber nehmen Sie mal die Krise 2009, da werden die deutschen Gewerkschaften ja gerühmt. Die Langzeitkurzarbeit, die hat es gegeben in der Automobilindustrie, in der Metallindustrie, aber für die Schleckerfrauen hat es diese Solidarität nicht gegeben. Ja, das heißt, das war eine Logik, die nicht mehr von einem universellen Arbeitnehmerinteresse ausgegangen ist, dass es zu vertreten gilt, auch auf nationaler Ebene zu vertreten gilt, sondern das war eine Politik, die sich in Partikulatinteressen stark zerfallen ist. Und dieses Gift hat das Denken von Interessenvertretungen, von Gewerkschaftern und so weiter geformt. So, und der dritte Grund sind die Mitte-Links-Parteien, die im Zuge der Öffnung für neue Wählergruppen die Arbeiter haben rechts liegen lassen. Nee, links liegen lassen. Links, rechts. Also.
Aber jetzt muss ich den Kollegen ein bisschen beispringen. Denn all das.
Ich habe die Frage gestellt. Das ist mir zu wenig.
Okay.
Weil Sie die Rolle der Medien und
Politik
durch die Medien links liegen lassen. Ja?
Okay.
Also die Medien erziehen die Menschen dazu, zu dieser Haltung nach unten zu treten. Die haben eine große Rolle und Verantwortung.
Okay, aber jetzt haben Sie sich eigentlich die Antwort selbst gegeben, die Sie hören wollten. Aber es ist auch nicht falsch, ohne Zweifel.
Das ist nicht falsch, aber das gehört auch dazu. Ich frage Sie, warum Sie das nicht dabei haben bei Ihnen.
Also, weil ich den Einfluss der Medien wahrscheinlich für nicht so hoch veranschlage wie Sie. Die Medien können Stimmungen verstärken, aber sie schaffen sie nicht, würde ich behaupten. Also die Grundhaltung, ich mache es nochmal, ich hab die Zahlen nicht mehr gezeigt im Vortrag. Da waren Zahlen drin, eine Belegschaft, Automobilwerk in Süddeutschland. Da haben wir befragt die Angestellten, die Arbeiter und das Management. Und eine Frage lautete, können Sie sich vorstellen, das Item lautete, eine Gesellschaft, die jeden mitnimmt, ist auf Dauer nicht überlebensfähig. Das ist ein Indikator für Sozialdarwinismus. So. Und bei den Arbeitern war die Zustimmung am höchsten. Über 52%. Höher als bei den Angestellten und beim Management. Ja. Die gleiche Belegschaft ist außerordentlich kapitalismuskritisch. Ja. Also lehnt in der relativen Mehrheit den Kapitalismus als Wirtschaftssystem ab und traut ihm auch Zukunftsfähigkeit nicht zu. Aber die Grundhaltung ist, ich habe es eben schon mal gesagt, Kapitalismus ist ein Schweinesystem, aber ich kann es nicht ändern, also will ich lieber bei den Schweinen sein. Und diese Haltung wird aus der Gesellschaft verstärkt, aber nicht nur über die Medien, sondern in den politisch bestimmenden Diskursen, dem politischen Geschäft der letzten drei Jahrzehnte, das prägt die Bildungseinrichtungen und so weiter und so weiter. Und das führt dazu, dass viele das Empfinden haben zu Recht, da können wir gar nicht mithalten. Wir müssten aber eigentlich, ja. Und es bleibt uns keine Wahl, als die Ellenbogen auszufahren. Da haben die Medien einen Anteil. Das würde ich schon zugestehen. Aber ich halte sie nicht für die Hauptursache. Also würden die Parteien andere Politik machen, würde sich das auch anders in den Medien widerspiegeln.
Dann nehmen wir die Dame dran, weil das tut man so im Sozialismus heute.
Danke, das ging jetzt sehr schnell. Danke für den Vortrag. Eine schnelle Frage und eine Anmerkung. Ich fand es total spannend, dass Sie mit hineinnehmen die Klimakrise in diese Frage. Na, das passiert sehr wenig und es ist unglaublich wichtig. Und meine Frage wäre das, was wir so in Bewegungskontexten diskutieren oder was mich sehr beschäftigt ist, ein Szenario der Klima-Apartheid, das von rechts kommt. Der österreichische Kanzler Kurz hat das sozusagen mit der neuen Regierung genannt. Es ist möglich, das Klima und die Grenzen zu schützen.
Ja. Ja,
das ist türkis grün.
Also, ja.
Als neue Strategie nach der Klimawandelleugnung, die Realität der Klimakrise der zu begegnen mit einer Strategie der noch mehr radikalisierten Abschottung. Wie würden Sie das sehen? Es ist eine Gefahr, die Sie sehen. Wie ist da die Debatte in Deutschland? Und als Anmerkung nur ganz kurz, was mir ein bisschen gefehlt hat, wenn wir über neue Klassenpolitik sprechen, dann ist ja eine der zentralen Herausforderungen, nicht nur ein politisches Projekt zu formulieren, das mit den Leuten, die Sie hier befragt haben, denen was anzubieten hat, sondern eines, dass der Arbeiterinnenklasse, wie sie heute ist, nämlich total stark weiblich und migrantisch, auch was zu bieten hat und dass ein über all diese Gruppen hinaus wirksames politisches Projekt formulieren kann. Genau, das hat mir ein bisschen gefehlt.
Ja. Also das von dem Kurz ist aus der rechten Perspektive genial. Leider. Genial ist vielleicht zu überhöht, aber es ist nicht dumm. Ja, also von deren Position aus. Also einen Block zu formieren, der im Grunde sagt, wir kriegen die Klimakrise in den Griff, aber nur, wenn wir die Grenzen schützen. Das ist Ja, ist aber eine Politik, die natürlich zu durchlöchern ist, gerade an der Klimafrage. Ja, also das versuchen die Rechten ja immer zu sagen, bei uns in Deutschland, also was ist denn, wenn wir von der Kohle weggehen und so weiter, wir machen gerade mal 2% der Emissionen. Und dann gibt es die Kernkraftwerke in Frankreich und die Kohlekraftwerke in Polen und so weiter. Das bringt doch alles nichts. Ja? Wir müssen internationale Lösungen finden. Letzteres stimmt. Aber der Punkt ist ja, dass bei der Klimagerechtigkeit sozusagen die Nationen und Staaten und Länder vorangehen müssen, wo die ökologischen Fußabdrücke am größten sind. So, und die USA fallen schon aus. Aber selbstverständlich sagt man in China zu Recht, bei uns ist der ökologische Fußabdruck gerade mal kurz über 1 im Durchschnitt. Und in der Bundesrepublik ist er 4,8 oder sowas. Also sind immer Planeten, die man bräuchte, um sozusagen den Energie- und Ressourcenbedarf und so weiter. Das heißt, wenn unsere Staaten nicht vorangehen, wird es keine Lösung dieser Krise geben. Ja? Es muss aber es müssen internationale Lösungen sein. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Und das Verrückte ist ja, dass es so weit kommen konnte, dass ein Internationalismus den Kreisky, Brandt und Palme mal verkörpert haben. Ja? Die Nachhaltigkeitsdebatte war eine sozialdemokratische Debatte. Dass das raus ist aus den sozialdemokratischen Parteien. Also der Geist ist gar nicht mehr da. Ja? Und auch die Parteien links davon, die haben extremen Nachholbedarf, ja, aus meiner Sicht, in diesem Punkt. Aber ich meine, um den Bogen zur Klassenpolitik zu kriegen, Klassenpolitik kann nur funktionieren über ethnische und Geschlechtergrenzen hinweg oder sie funktioniert gar nicht. Das muss uns klar sein. Das ist sehr schwer, das international zu realisieren. Aber auch da nehmen wir Amazon. Ja? Also Sie können national überhaupt nichts mehr machen. Sie können natürlich einen Arbeitskampf machen in den deutschen Logistikzentren von Amazon. Dann gehen die Aufträge eben in das polnische Zentrum. Und wenn da nicht Solidarität ist, kriegen Sie den Konzern nicht in den Griff. Ja? Also können Sie ihn nicht attackieren, nicht wirklich attackieren. Sie müssen international aufgestellt sein. Da merkt man das. Und dieser Geist muss aber erstmal neu entwickelt werden. Und das ist wirklich eine mühevolle Arbeit. Wer einmal den Coca-Cola-Betriebsrat erlebt hat, also Euro-Betriebsrat, der weiß, wie schwierig das ist, da auch nur einen Hauch von internationaler Solidarität herzustellen. Aber umso wichtiger ist es zu machen. Ich glaube, der Geist des neuen Internationalismus muss von außen kommen. Ich glaube nicht, dass die Gewerkschaften diejenigen sind, die das als erstes hervorbringen. Ich glaube, die Bewegungen, die globalisierungskritischen Bewegungen, Sozialformbewegungen, die Klimabewegungen und so weiter, tun sich da viel leichter mit internationaler Vernetzung. So, nicht nur auf die Industriearbeiter schauen. Ja, wobei ich mal dazu sagen muss, auch in Österreich sind unter den Industriearbeitern zwar 2/3 Männer, aber überdurchschnittlich viele Migranten. Also wenn wir von Arbeitern reden, auch in Österreich, reden wir in hohem Maße von Migranten. Ja? Das ist nicht einfach White Working Class, sondern das ist eine sehr multikulturelle Working Class. Richtig ist aber, dass Klassenpolitik natürlich bedeuten muss, Politik für Sektoren zu entwickeln und das unter Nachhaltigkeitsgeboten, die mit Industriearbeit erstmal gar nichts zu tun haben. Das betrifft die Bereiche als erstes, wo die Jobs ja wirklich entstehen in Zukunft, Pflege, Gesundheit und so weiter, das habe ich schon gesagt. So, und da ist es bezeichnend, dass die intensivsten Streiks in Deutschland genau dort aufgebrochen sind. Also der Streik der Erzieherinnen, wo es um die Kitas geht und so weiter und so weiter. Da entsteht neues Fachkräftebewusstsein. Ganz verrückt. Ich habe vor 1500 Angestellten aus den Kitas in München im Zirkus Krone gesprochen, hatte keinen guten Auftritt, aber es schlüpfte mir so ein Satz raus, das, was ihr macht, ist Klassenkampf. Und dann sprangen die alle auf. Also Wahnsinn, tosender Applaus von Erzieherinnen und Erziehern. Ja, das war nicht schlechte Rede, aber tosender Applaus war ein beeindruckendes Erlebnis. Was ich damit sagen will, ist, also es braucht neben Sicherheitsgarantien zum Beispiel eine Politik für Löhne zum Leben. Löhne zum Leben sind was anderes als Mindestlöhne. Löhne zum Leben, Living Wages, würden sozusagen das gute Leben auf einem bestimmten regionalen Level ermöglichen müssen. Darüber wird bei uns noch viel zu wenig nachgedacht. Der Mindestlohn war ein Erfolg, aber das ist, Mindestlohn ist man in prekären Verhältnissen. Und man geht auf Hartz IV, wenn man sein Leben lang Mindestlohn verdient. So. Living Wages ist was anderes. In England gibt es eine freiwillige Bewegung von Unternehmen für Living Wages. Liverpool gehört dazu mit Jürgen Klopp. Im Unterschied zu Chelsea und diesem, genau. So, und die Vereinbarung ist, wir zahlen freiwillig Löhne, die gemessen werden an regionalen Indizes, die deutlich über Mindestlohn liegen, mit also in der Konsequenz etwa in London 20% über dem Mindestlohn, ist immer noch nicht genug, aber es gibt diesen Effekt. Ja. So, und sich jetzt mal vorzustellen, eine Lohnpolitik, die bei uns funktioniert der Flächentarifvertrag nicht mehr, da wird auch die Dichte nie wieder herstellbar sein, wie in Österreich sie formal noch da ist. Sich jetzt vorzustellen, wir haben Kommissionen, Wirtschafts- und Sozialräte, die regionale Standards für Löhne entwickeln, damit wieder eine Transparenz herstellen, um sozusagen eine positive Lohndynamik hinzubekommen, ist ganz wichtig. Die Arbeitszeitfrage ist eine ganz zentrale. Bitte?
Nicht Zwischenruf. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen muss ich jetzt vor allem Zwischenrufe beenden.
Okay. Wer verhindert das? Das ist die Debatte ist selbst in der Linkspartei schwierig, weil die sagen, Löhne zum Leben, freiwillige Vereinbarungen, wir wollen richtige Tarife und so weiter. Da ist ja auch was dran. Ja? Aber sich so eine Zielsetzung zu stecken, da traut man sich noch nicht ran. So ist mein Empfinden. Das Gleiche gilt für die Frage Arbeitszeitverkürzung. Das, was die IG Metall richtig gut gemacht hat, war diese 28-Stunden-Woche als Option. Ja? Also wenn Sie jemanden pflegen, sich weiterbilden und so weiter, können Sie reduzieren auf 28 Stunden für 2 Jahre gegen ein Äquivalent für die Lohnverluste, die Sie haben und so weiter und so weiter. Das ist ein richtig mutiger Schritt, Arbeitszeitverkürzung mit individuellen Wahloptionen. Die Streiks, die dazu geführt haben, die sogenannten Powerstreiks, 24-Stunden-Streiks, waren eine Bombe. Also die Gewerkschaftsführung hat nicht damit gerechnet, was sich da bewegt. Ne? Und es fehlt aber so der Impuls, das jetzt in andere Gewerkschaften zu tragen, daran weiterzumachen und so weiter und so weiter. Also anders gesagt, die Kräfteverhältnisse müssen geändert werden in den Gewerkschaften, auch in den Linksparteien. Ja, das ist der Punkt. Aus New Labour ist nicht Old Labour geworden, aber Corbyn Labour. Und die Democratic Socialists in den USA sind was anderes als Hillary Clinton und ihre Politik. Also es ist eine politische Auseinandersetzung. Und die Kräfteverhältnisse sind nicht so, also es gibt keine Schuldigen, sondern es geht um Kräfteverhältnisse.
Lassen wir noch ein paar Leute fragen.
Ja, okay,
ich sammle jetzt ein bisschen. Boschik hast du, gell? Na, dahinter.
Ich möchte noch 3 Aspekte in die Diskussion einbringen. Das eine ist der verstopfte Aufstiegsweg. Das andere ist die Frage nach der gesellschaftlichen Bildung durch gemeinschaftliche Diskussion, Versammlungen und Informationsveranstaltungen. Und das dritte ist die Frage, die werden wir vielleicht weglassen, die Frauenfrage, die ja bei uns im Wesentlichen eine Familiensteuerfrage war und weniger, dass die Arbeiter ihren Frauen verboten haben, zu arbeiten, im Unterschied zur Mittelschicht. Verstopfte Aufsichtspfade, ich konnte das in der Studie der Volkszählungsdaten sehr schön verfolgen, bedeuten, dass heutzutage der Lehrling in der kühlte Sack ist, außer er macht die Matura. Dann darf also jene Positionen begleiten, die früher die Lehrabsolventen gemacht haben, die aufgrund ihrer Lehre den verantwortungsvollen Umgang mit Material, mit Zeitplänen und auch mit Fertigung erlernen konnte. Gemeinschafts- und Bildungsveranstaltungen waren früher nicht nur in Betriebsgewerkschaftsgruppen üblich, die fraktionsübergreifend noch Möglichkeit waren, vor allem in den Großbetrieben, sondern auch in den Bezirken. Und es ist ja tatsächlich in einem historischen Rückblick gelungen, aus einem Wirtshaus-Schreihaufen eine organisierte Masse zu erzeugen, die weiß, warum sie kämpft und die vor allem eines begriffen hat. Der Unternehmer ist nicht böse, wenn er unternehmerisch handelt, sondern es zwickt in seinen Überlebenstrieb. Und umgekehrterweise, der Arbeiter ist nicht böse, wenn er möglichst viel Lohn verlangt, sondern das zwickt ihn auch, sein Überlebensinteresse. Und vielleicht könnten Sie da noch ein oder zwei Ergänzungen vornehmen, wenn Sie das berücksichtigt haben in Ihrer Studie, inwiefern nun die kollektive Meinungsbildung bei den Rechten seit mindestens 50 Jahren Hochkonjunktur hat und dazu auch umgesetzt wird in den Zeitungen und über die Institute und bei den Linken.
Ich sammle jetzt ein bisschen, sonst Sie können. Der Herr hier in der dritten Reihe. Dritte Reihe. Dann der Gerhard Botz und dann habe ich zwei hinten. Aber ja, vielleicht sammeln wir mal drei.
Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen zu der Frage, wie man Teile dieser rechtspopulistischen Wähler zurückgewinnt. Denn wenn sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus die entscheidende politische Frage des nächsten Jahrzehnts ist, wo ich dir, Klaus, zustimme, dann geht es ohne dem sozusagen nicht. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man mit diesen Teilen dieser Wähler reden muss. Und wie man das macht, das haben, glaube ich, gibt es für mich zwei sehr gute Beispiele. Das eine ist Uli Gladig mit ihrem Film Inland. Und das zweite ist Ali Hochschild. Und was man an dieser Herangehensweise sieht, ist, dass die zunächst einmal zuhören und nicht bei der ersten fremdenfeindlichen Äußerung die Scheuklappen herunterlassen und die Rassismuskeule auspacken. Das heißt, weil wenn es stimmt, dass alltagsrassistische und autoritäre Mentalitäten tief verankert sind, dann wird man die in einem Diskussionsgespräch nicht ausräumen. Aber man kann sagen, okay, da sind wir unterschiedlicher Meinung, unterhalten wir uns doch über das gute Leben, über Löhne, die sozusagen dieses Leben absichern und zum Beispiel über Mieten, die gewissermaßen einigermaßen ein angenehmes Leben erlauben. Und das Problem ist aber, dass diese Arbeiter nicht nur von den Parteien verlassen worden sind, sondern auch von uns, von den Bildungsaufsteigern, von den Linksliberalen, die zwar vorgeben, ihre Interessen zu vertreten, aber mit ihnen eigentlich nichts zu tun haben wollen, weil sie für ihren Lebensstil verachten. Sie essen zu viel Fleisch, sie fahren mit dem Auto, all das, für das verachtet man diese Leute und damit verdoppelt man die Verachtung der Gesellschaft gewissermaßen. Ja. Und jetzt möchte ich, und das muss man, glaube ich, überwinden. Und da müssen auch wir sozusagen in unserer Haltung diesen Leuten gegenüber uns verändern. Und nur einen letzten Punkt noch, der mir auch bei Ali Hochschild sehr wichtig vorkommt, ist, wir müssen als Linke wieder mehr darüber nachdenken, wie man Gemeinschaft schafft. Denn wer Gemeinschaft schafft, dort hat Ali Hochschild vorgefunden, das sind die evangelikalen Sekten. Und das geht dann sozusagen in die Rechten sind da sehr, und in Brasilien zum Beispiel auch, Bolsonaro und so weiter. Und die moderne Linke hat keine Ansätze, wie sie auch in verlassenen Gegenden Gemeinschaft auf neue Weise schafft.
Gerhard Botz?
Ich wollte insbesondere auch auf diese zum Schluss ins Zentrum der Diskussion gerückte Frage nicht eingehen mehr, aber sie schwebt im Hintergrund, auch bei den zwei Fragen, die ich habe. Das ist die Frage, wie führt man den Diskurs mit ganz anders orientierten Rechten oder auch ganz anders orientierten Gruppen? Und da haben Sie selber gesagt, und der Ansatz ist klar, das geht natürlich tief in den Konflikt zwischen Grünen und Sozialdemokraten, der also eine neue Spaltung möglicherweise signalisiert, die nicht mehr zu überwinden ist. Aber zwei Bemerkungen. Als Historiker, der vor einem halben Jahrhundert noch also Geschichte der Arbeiterbewegung gemacht hat, Austromarxismus, Sozialdemokratie ein bisschen in Deutschland, es ist nicht so, dass die Arbeiterklasse oder die Arbeiterparteien formiert haben, die in der Sozialdemokratie, in der Frühphase sowieso, aber auch, ich schätze, mindestens seit den 1920er Jahren, wenn es nicht schon also vor dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, waren immer auch andere dabei. Und der Austromarxismus hat den Vorteil gehabt gegenüber den deutschen Sozialdemokraten oder den Kommunisten, DDR natürlich, kennen Sie sehr gut, dass es in Austromarxismus oder Bauer etc. etc. oder Renner ein starkes Interesse gegeben hat an der Arbeiter, an der Bauernschaft, an den Angestellten, an den anderen Schichten, die rund um die Handarbeiter, Industriearbeiter, die es in der Zeit gegeben hat, entsteht. Natürlich, das ist der Ausdruck einer Gesellschaft, die auch nicht ganz Österreich repräsentiert hat, sondern die natürlich in den Industriezentren in Wien, in Wiener Neustadt und in ein paar Ausläufern, also ins Murmürztal hinein und um Graz und Linz war ja damals noch nichts. Also das heißt, auch damals schon ist in der Zwischenkriegszeit ist die Sozialdemokratie eine im Grunde genommen zweigeteilte, die klassische Arbeiterpartei repräsentiert, die sehr stark ist, die Ideologie dominiert im nach außen hin, Wahlkampfargumentation manches Mal oder oft. Und auf der anderen Seite eine, die in der Hinsicht eher erinnert an das, was sich also mit dem Durchsetzen der Grünbewegung in den konservativen bäuerlichen Gebieten gebildet hat. Sozusagen ein, ich sage das ungern, das Modewort, Hybrid. In den Provinzen, die sind nicht klassische Arbeiter, aber sie wählen bis in die Anfang der 30er Jahre, Kippe ist 31 im Grunde genommen, sozialdemokratisch. Und sie bleiben auch noch eine Zeit lang bei der Sozialdemokratie, die in die Defensive kommt, verboten wird. Februar 34 ist letzten Endes ein Verzweiflungsaufstand, der viel komplizierter ist als das. Aber diese Schichten sind weg mit der Machtübernahme des Nationalsozialismus. Dem autoritären System des Dolphus gelingt es überhaupt nicht. Aber der Nationalsozialismus hat als Bewegung von vornherein schon einen großen Anteil an klassischen Industriearbeitern, auch in Deutschland. Und unter der Wählerschaft noch mehr ist der Nationalsozialismus noch mehr Volkspartei. Ich nenne das asymmetrische Volkspartei, weil es nicht ganz gleich vertreten ist. Es fehlen die katholischen Bauern, es fehlen die klassischen Industriearbeiter. Es sind Intellektuelle überdurchschnittlich repräsentiert. Die Illusion, dass Bildung automatisch zur Demokratie, zur Toleranz, zu Verständnis in der Politik führt, ist eine Illusion, die wir, die Intellektuellen da sind, uns selber und den anderen vorzumachen versuchen. Realistisch ist es anders. Aber das geht weiter, setzt sich weiter, wird in einer gewissen Weise restauriert nach 1945, funktioniert eine Zeit lang, aus organisatorischen Gründen. Ja, und der zweite Punkt wäre der, wie kann man, und die Frage ist auch schon gestellt worden, diese Frage der Arbeiter in einer erst zu konstruierenden und bewusstseinsmäßig zu schaffenden Arbeiterklasse integrieren. Das Dilemma des klassischen Marxismus, klassischen sozialdemokratischen und kommunistischen ist, Arbeiter von Marx her falsch, aber immerhin wird das abgeleitet, Arbeiter sind per se Marxisten oder Linke. Das ist die Lebenslüge auch also der sozialdemokratischen Partei. Nein, das ist auch heute anstehend, sie müssen durch Detailarbeiten, durch konkrete Argumente, durch, jetzt ein furchtbares Wort, aber es ist so, Vorleben, keine Kluft zwischen dem Alltagsleben oder keine große Kluft zwischen dem Alltagsleben und der politischen Organisation aufbauen müssen. Und das ist, glaube ich, also das Entstehende. E.P. Thompson, englischer Historiker, hat natürlich das besonders betont, Creation of the British Working Class. Das muss wieder kommen. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Ich stelle Sie nicht die Frage, aber meine befürchtete Antwort ist die Sozialdemokratie ist nicht imstande, des Kommunisten und die Linksparteien auch nicht. Und es ist eine kleine Hoffnung, dass also aus der Einheit der Arbeiterparteien, die überhaupt kein europäisches Universalmodell waren, die Arbeiterparteien waren schon im späten 19. Jahrhundert, ersten Hälfte, immer geteilt, außer Schweden und Norwegen und Österreich. Aber wenn das, die Teilung nicht stattfindet, dann wird vielleicht eine Chance sein, dass getrennt marschieren und in bestimmten Bereichen gemeinsam schlagen, weil dann sozusagen mehr solche interessensbasierte Gruppierungen entstehen können. Das ist eine optimistische Perspektive in der pessimistischen Grund.
Gut, zwei haben wir noch. Fritzi Fleischacker und dann der Kollege Rechtsing.
Der Rudi Gelbert hat uns immer gesagt, wie schreckliche Zustände es in den Schulen gibt, in die die Lehrlinge gehen. Der Kollege vor mir hat es auch schon erwähnt, dass die jungen Leute, also Ausbildungen machen oder arbeiten sehen oder eine Lehrstelle haben, überhaupt keine politische Bildung bekommen quasi und die dann natürlich glatt zu Haider und jetzt also auch zu Strache und jetzt gibt es eigentlich ein Vakuum da übergegangen sind. Ich frage mich, wieso diese klugen Deutschen nicht das Modell, von dem der Gysi immer sprach, nämlich zum Beispiel, dass man die Lehre mit Abitur abschließt, wie er. So, dass es nicht übernommen wurde im Westdeutschland. Danke.
Und der Kollege rechts, oder links, je nachdem, wie man es nimmt.
Wo auch immer, hallo Robert.
Ja. Ah, servus, hallo.
Igor Hauzeberger, folgendes, ja. Was mich jetzt sehr interessiert, ist die zentrale Frage, die heute gestellt wurde. Und zwar, wie schaffen wir es, wieder Klassenbewusstsein herzustellen? Und Sie haben da einige Vorschläge gemacht. Und jetzt muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weiß ich nicht, ob sie nicht sehr kontraproduktiv sind. Also Sie haben zwei Punkte ins Spiel gebracht. Das erste war eine Durchlässigkeit, die wir jetzt auch gehört haben, sozusagen zum Studium hin. Und der zweite Punkt, auch ein wesentlicher Punkt, war auch es zu schaffen, mehr oder weniger ein Bewusstsein wieder auch in der Solidarität zu verankern. Und der dritte Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, weil Sie es auch gesagt haben, in der Industrie heute sind mehr wahrscheinlich wie 70% junger Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Also ich glaube mal zuerst, es gibt ein großes Potenzial für diese jungen Menschen. Ich bin Dokumentarfilmer und habe in meinen letzten drei Filmen bemerkt, dass diese jungen Menschen eher jetzt eine Islampartei wählen würden als eine sozialistische Partei. Der zweite Punkt ist der, ich bin selbst ein Arbeiter, also bevor ich studieren konnte, und deswegen interessiert es mich auch so, habe ich 6 Jahre in Oberösterreich bei einer Zeitung gearbeitet. Und was Sie dann sagen, also das erste war nämlich auch noch der Punkt, dass Sie gesagt haben, Sicherheitsgarantien. Im grafischen Gewerbe war es so, als ich 95 ging, hat die Gewerkschaft Sicherheitsgarantien versprochen, dass keiner entlassen wird. Als ich mein Studium 6 Jahre später abgeschlossen habe, war 50% arbeitslos. Der zweite Punkt ist, 10 Jahre später kam es nämlich dann auch so, dass die Frage war, wer wählt jetzt doch die SPÖ? Und 2015 haben 90% meiner ehemaligen Freunde, ich war der Einzige, der studiert hat, die FPÖ gewählt. Und die haben dann auch, es war dann nicht nur so, dass ich nicht mehr mit ihnen geredet habe, sondern ich fahre immer wieder hin, um mit ihnen zu reden. Aber sie wollten mit mir nicht mehr reden, weil ich sozusagen erstmal sie meine Filme kennen und zweitens, weil ich einer bin, der es geschafft hat oder in einer anderen Bildungsschicht bin und ich auch teilweise als snobistischer Intellektueller gelte, was sich jetzt in einem Rahmen auch mal interessant wäre, zu diskutieren, wie kommt man an die Arbeiterschaft wieder rein, ohne snobistischer Intellektueller zu sein. Ein einziger, den ich kenne, ist der Andreas Babler, der Bürgermeister von Dreiskirchen, der das sehr gut macht.
Eine Fülle von Fragen, von denen ich annehme, dass Sie sie gar nicht beantworten werden, alle können, das ist ja gar nicht möglich, aber vielleicht da und dort einen Aspekt hineinwerfen, weil sie auch Fragen waren, die als Fragen, als These für sich stehen. Also wir sind ja jetzt generell ja auch alle nicht die, die dann das beantworten müssen.
Ja, ich fange mal mit dem letzten Punkt an und wahrscheinlich ist das auch die einzige Frage, die ich so richtig thematisieren werde. Wie kann man wieder Klassenbewusstsein entwickeln? Da komme ich nochmal zu Ihnen, versuche jetzt mal eine bessere Antwort zu geben, als ich eben gegeben habe. Als erstes brauchen wir mal eine realistische Vorstellung darüber, wer eigentlich die beherrschten Klassen gegenwärtig sind. Ich würde von Arbeiterinnenklassen nur noch im Plural sprechen. Und zwar aus folgendem Grund. Die neue urbane Unterklasse, die in geschützte Jobs überhaupt nicht mehr reinkommt, die auch in den reichen europäischen Staaten 10-15% der Bevölkerung ausmacht, ist eine indirekt von Lohn abhängige Klasse, hat aber eine völlig andere Lebenslage, Klassenlage als jetzt, sagen wir mal, einfache Arbeiter und Angestellte. Ja, das wäre eine Lohnarbeitsklasse, sagen wir mal, der eher konventionellen Art, Arbeiter, Angestellte mit mittleren Qualifikationen, Einkommen und so weiter. Und es gibt aber eine neue Arbeiterklasse, akademisch gebildet, ohne Weisungsbefugnis, ohne Managementaufgaben, lohnabhängig, mit Expertise im jeweiligen Fach. Und ich würde mal behaupten, ein erheblicher Teil der Klimaproteste wird von dieser Klasse getragen. Ich kann es jetzt nicht lange ausführen. In den 1960er Jahren gab es mal eine Diskussion über die neue Arbeiterklasse. Mallet und andere, Turin, die haben genauso argumentiert. Also eine große Hoffnung, es wächst ein neues Proletariat heran. Es spielten eine Rolle solche Studien wie The Affluent Worker von Goldthorpe und anderen, die immer gezeigt haben, dass die Tatsache, dass man gut verdient und ein gutes Leben hat, nicht bedeutet, dass man kein Klassenbewusstsein entwickelt. Und die These war damals, das werden die eigentlich radikalen Teile. Oder das wird die eigentlich radikale Arbeiterklasse sein. Das hat sich so nicht bewahrheitet. Aber wenn wir mal aufhören würden, die gesellschaftliche Mitte künstlich aufzublasen, das ist ja ein ideologischer Trick eigentlich. Ja? Also seit Bolte, Schelsky rechnet man die Facharbeiter, die mittleren Angestellten der Mitte zu. Ist ja klar, wenn die Mehrheit der Menschen von Löhnen abhängig ist, ja, dann würde man eine enorme sozialstatistische Polarisierung hinbekommen, wenn man davon Arbeiterklassen sprechen würde. Ja. Ich wäre dafür, die Mitte sehr eng zu definieren. Was heißt sehr eng? Dazu sollten eigentlich nur diejenigen gehören, die tatsächlich über bürokratische Kontrollmacht verfügen, entweder über Kapital verfügen und oder über bürokratische Kontrollmacht. Also Leute kommandieren, gewissermaßen. Wenn man das so fassen würde, wäre die Mitte sehr viel enger. Ja? So, und dann würde man aber auch die Frage, wie entwickelt man Klassenbewusstsein, ganz anders stellen und nicht nur mit Blick auf die Blaumänner, gewissermaßen, die auch wichtig sind, aber man würde sie eher so stellen, wie können wir Klassenbündnisse der beherrschten Klassen herstellen, wo sich diejenigen, die also in dieser akademischen Lohnarbeitsklasse sind, mit denen verbünden, die ganz unten sind. Also die Politik des dritten Weges hat das genau umgekehrt und hat gesagt, die Leistungsträger müssen sich mit denen oben verbünden und die unten liegen lassen. Ja, weil die müssen aus der Hängematte raus des Wohlfahrtsstaates und denen müssen wir Beine machen. Das war ein Oben-Mitte-Bündnis, was aber nur funktionieren konnte, weil man Teile der lohnarbeitenden Klassen als Mitte definiert hat. So, das muss anders werden. Und das klingt ja sehr akademisch, ich mache es jetzt mal an einem Beispiel. Ich habe vor einigen, jetzt sind es doch schon Monaten, Students for Future an der Universität in Leipzig mit aus der Taufe gehoben. Ja? 2000 Leute, das Audimax war voll, draußen standen hunderte von Studierenden, die nicht gegangen sind, sondern die das hören wollten und mitstimmen wollten und so weiter. Dann haben sie einen Regiefehler gemacht, als über die Resolutionen abgestimmt wurde. Sie wollten das mit dem Handy übers Netz machen, dann brach das Intranet zusammen. Ich habe ihnen gesagt, man kann es auch mit Handzeichen machen, das wussten die noch nicht. Das ist eine Generation, die anders tickt. Ja. So, aber der springende Punkt ist jetzt folgender gewesen. Also es gab zwei Highlights. Das eine Highlight war, ich habe die Eigentumsfrage gestellt und habe dann rhetorisch da in den Saal gefragt, glaubt ihr, dass die Klimakrise im Rahmen der kapitalistischen Wirtschaftsweise zu lösen ist? Und dann brüllte der Saal, nein! Obwohl die Veranstalter dachten, nur jetzt wird er aber sehr radikal. Und habe dafür geworben, Nachhaltigkeitsziele ins Grundgesetz aufzunehmen, Artikel 13.2, die Sozialbindung des Eigentums zu erweitern um Nachhaltigkeitsziele und das zu verbinden mit Artikel 15, Austromarxismus, Wolfgang Abendroth, Artikel 15, der die Sozialisierung regelt. Ja, das fanden die Veranstalter sehr radikal und hatten Angst, aber es kam auf tosendem Beifall. Aber der Clou war ein anderer. Es trat auf ein Repräsentant der konventionellen Arbeiterklasse, nämlich Betriebsratsvorsitzender Betriebe öffentlicher Nahverkehr, Personennahverkehr. Ich hatte in meiner Rede gefordert, wenn man Nachhaltigkeitsziele realisieren will, Verkehrswende, kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr. So, und dann hat er gesagt, der Dörrer hat recht. Aber was bedeutet das für unsere Löhne und für unsere Arbeitsbedingungen? Nichts Gutes. Und dann hat er aber gesagt, daraus ziehen wir jetzt nicht die Schlussfolgerung, die Klimaziele sind falsch, sondern die Schlussfolgerung ist, 2020 laufen alle Manteltarifverträge aus bei uns. Ihr habt die Möglichkeit, uns zu helfen. Es wird auf den Streik zulaufen, helft uns. Tosenapplaus, der war der Star der Veranstaltung. Inzwischen haben sich in Leipzig mehrere Solidaritätskomitees gegründet, die die Tarifrunde im öffentlichen Personennahverkehr mit vorbereiten, aus Studierenden und Gewerkschaftern. Und das habe ich zum letzten Mal nach 68 erlebt. Ich bin ja kein 68er, sondern Post-68er. Also ich habe es Anfang der 70er, Mitte der 70er zuletzt erlebt. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, wir müssen Klassenbewusstsein und Klasseneinheit mehr denken im Sinne von Bündnissen. Also mit Antonio Gramsci, wenn man so will. Ja? Und es wird auch nicht darum, es wird nicht so laufen, dass man einfach den Klassenbegriff reanimiert. Das haben Sie richtig gesagt. Am Klassenbegriff selbst ist selten mobilisiert worden. Ja? Das ist eigentlich kein Mobilisierungsbegriff, das ist ein Begriff der Analyse. Aber sozusagen Projekte zu definieren, in denen Klasseninteressen thematisiert werden, die Mehrheiten finden können, das ist der eigentliche Punkt, um den es geht. Ja? So, und so eine Verknüpfung jetzt von ökologischen Nachhaltigkeitszielen mit einer Forderung nach kostenfreien öffentlichen Nahverkehr, aber ordentlichen Arbeitsbedingungen für diejenigen, die da die Züge fahren, die Busse fahren und so weiter. Das ist ein ungeheures Fund, das gewissermaßen auch dann weitere Fragen aufwirft. Wer bezahlt das? Die Steuerfrage und so weiter. Und das muss passieren. Also das halte ich sozusagen für einen enormen Ansatzpunkt und da kommt der Impuls wirklich von außen. Ja? Also das ist enorm, mit welcher Intensität diese Studenten, die da in der Klimabewegung sich engagieren, diese Bündnispolitik da verfolgen. Das sind nicht alle, das ist der linke Flügel der Klimabewegung, ja, aber die machen das. Und also das ist geradezu so, als wenn das gelingen würde, als könnte man der Gewerkschaftsbewegung da auch neues Leben einhauchen über solche Fragen. Ja? Und wenn man das dann weiterdenkt, Nachhaltigkeitsziele könnten auch in Tarifverträge, in Betriebsvereinbarungen. Es wäre durchaus möglich, dass man sich nicht nur symbolisch an einem Klimastreik beteiligt, sondern es wirklich tut. Solche Dinge. Ja? Also ich denke, da ist ziemlich viel möglich und das ist deshalb möglich, weil sich die Gesellschaften schnell dramatisch ändern müssen. Also das ist vielleicht eine Antwort auf mehrere Fragen. Ja? Und vielleicht kann ich zum Schluss nochmal optimistisch enden. Wieder Austromarxisten. Also übrigens in diesem Buch Bruno Bauer in höchsten Tönen gelobt. Nicht nur Bruno Bauer, in meinem Demokratieartikel.
Otto.
Ja, nicht Bruno. Ja, Entschuldigung. Das war ein Fauxpas. Ja. Also in der Linie Bauer, Abendrot. Ja. Okay, aber jetzt noch zu dem, was optimistisch stimmen sollte. Ich würde es mal so formulieren. Man braucht Solidarität und es braucht ein paar Tabus. Also man muss auch sagen, was nicht gehen darf in der Gesellschaft. Ich kann es für Österreich nicht sagen, aber als Bodo Ramelow abgewählt wurde und FDP-Kemmerich gewählt wurde mit Stimmen der AfD, haben die gedacht, in CDU und FDP, auch die Bundesspitzen, damit kommen sie durch. Das haben sie gedacht. Und das wäre im Endeffekt etwas gewesen, was in Österreich vielleicht schon der Fall ist. Die AfD wäre sozusagen Bestandteil der bürgerlichen Mitte geworden. Ja, also Faschisten sind dann bürgerliche Mitte. So, also als das passiert war, ich war im Zug nach Erfurt und wir wollten einen Gewerkschafter verabschieden. Bodo Ramelow sollte auf dem Podium sein, kam dann aber nicht. Und ich bin von einem Verdi-Organizer heftigst agitiert worden, ich soll jetzt mal die Demokratie retten und ganz schnell eine Demonstration zusammenschieben. Und im Zug nach Erfurt, als ich telefoniert habe mit Bautz von Campact, also diesem Bewegungstrust, das ist so eine Art NGO, der sozusagen soziale Bewegung als Geschäftsmodell hat, und mit Unteilbar habe ich telefoniert, das haben die Leute im Zug gehört. Und dann bildete sich eine Traube um mich herum. machen Sie da, das muss rückgängig gemacht werden, das ist Wahlbetrug, da muss weg der Kämmerich. Selbst der Taxifahrer, der mich zum Veranstaltungsort gebracht hat, stieg aus, hatte das mitgekriegt, schüttelte mir die Hand, klopfte mir auf die Schulter, jetzt aber richtig. Ja? Und was ich damit sagen will ist, in Deutschland gibt es ein Tabu, was die brechen wollten, das war das Tabu Artikel 134 Grundgesetz, da steht nämlich drin, es ist 134 oder 135, also einer von den beiden, dass die Erlasse der Alliierten, was das Verbot von Militarismus, Narzissmus angeht, nicht aufgehoben sind. Das ist sozusagen das Geschenk der Alliierten an die westdeutsche Demokratie gewesen. Das ist überhaupt erst gefüllt worden durch soziale Bewegungen, die 68er-Bewegung und so weiter. Aber in der Zivilgesellschaft, in der demokratischen Zivilgesellschaft sitzt als Konsens felsenfest, Nazis dürfen nie wieder ihre Hände im Spiel haben bei Mehrheitsbildung und Regierungsbildung. Nie wieder. Und das war mobilisierbar. Das war absolut belastungsfähig. Innerhalb von 10 Tagen haben wir eine Demonstration von 18.000 Leuten gehabt in Erfurt. Und das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Die gesamte IT-Wirtschaft aus Thüringen, die in San Francisco auf einer Messe war, hat unseren Bürgermeister, der in der FDP ist, in Jena, als der dem Kämmerich voreilig gratuliert hat, eine Protestnote aus San Francisco geschickt. Er solle das gefälligst zurücknehmen. So würde es nicht gehen. Dammbruch, Tabubruch und so weiter. Und daran kann man sehen, das ist ungeheuer wichtig. Man muss in der Gesellschaft Grenzen abstecken, die man nicht überschreiten darf. Uns war gelungen, den Höcke wirklich als Faschisten und Rassisten öffentlich zu brandmarken. Ja? Ganz viele haben sich dann darauf bezogen, auch Spitzenpolitiker sprachen plötzlich von Faschisten, die Grünen und so weiter. Und darüber muss man, glaube ich, auch für Österreich nochmal nachdenken. Also was sind eigentlich Brandmauern? Was sind Tabus und Brandmauern, die man einrichten muss und Haltelinien, die man nicht überschreiten darf? Und das war, glaube ich, also für mich, mir geht es richtig gut seither, ich weiß nicht, was da jetzt nächste Woche rauskommt und so weiter, aber einfach zu sehen, dass die Leute gestanden haben, eine Demonstration von der IGBCE, das ist unsere rechteste Gewerkschaft, ja, bis zu den Autonomen. Omas gegen rechts gab es plötzlich und solche, und alles auf einer
Demonstration. Das gibt es bei uns auch schon.
Wahnsinn, ja, also, okay, gut, also in Österreich gibt es das auch. Was ich damit sagen will,
Omas gegen rechts
gibt's es gibt eine Grundanständigkeit in der Gesellschaft und auch eine Bereitschaft zur Solidarität, auf die man aufbauen muss, um all das wieder ein bisschen gerade zu rücken, was zu Recht gesagt worden ist mit fehlender Glaubwürdigkeit, mit solidarischen Gemeinschaften, die fehlen und so weiter. Es gibt Ansätze, das wollte ich sagen. Ja, soweit.
Danke, Klaus Dörre. Danke für diesen Abend. Bevor Sie jetzt davonlaufen, bevor Sie jetzt wieder in die Seuchenlandschaft zurückkehren, sage ich noch, wir bleiben natürlich dran an dem Thema, insbesondere an dem Thema, wie ticken die Leute wirklich, was sind sozusagen ihre Normen, was sind auch die Normen, Gerechtigkeitsnormen, an denen man ansetzen kann und welche, an denen man nicht ansetzen kann, aber die man zumindest verstehen muss, um mit ihnen umgehen zu können. Wir bleiben an diesem Thema dran. Am 10. März, also sehr bald, haben wir hier Carina Altreiter zu Gast, die heute schon gefallen ist, nicht mit dem Buch, das Sie hier haben, sondern mit dem neuen Buch. Die hat mit eine große Soziologengruppe hier aus Österreich mit Jörg Flecker an der Spitze und einigen anderen haben diese Studie gemacht über umkämpfte Solidaritäten und haben gewissermaßen sind rausgegangen ins Land und zwar buchstäblich, also nicht nur in die Vorstädte, sondern auch ins flache Land bis ins Müllviertel und ins dort, wo die Berge sind und haben mit vielen, vielen Menschen gesprochen und das zusammengetragen und das wird Carina Altreiter, also eine der die federführend an dieser Studie beteiligt war, hier am 10. März präsentieren. Es gibt auch sehr viele Anhaltspunkte, die sich sehr an das anschmiegen, was wir auch heute gehört haben. Also super interessant, kommen Sie also wieder am 10. März um 19 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren für diesen Vortrag und für die Diskussion. Und kommen Sie gut nach Hause. Und das gilt natürlich für alle von uns.
Darf ich noch einen Satz sagen? Da sitzt eine junge Dame, von der ich weiß, dass sie ehemalige SPÖ-Wähler befragt hat, die zur FPÖ gewechselt sind. Livia da hinten. Vielleicht sollte die auch demnächst mal berichten. Okay. Ich habe ihre Arbeit noch nicht gelesen, aber das könnte nicht uninteressant sein.
Bitte an uns auf jeden Fall schicken, weil ich sehe sie, ich meine, oder wie auch immer. Wir werden das da sehen. Wir werden das sehen. Ah, okay, cool. Interessiert uns voll, natürlich. Ja. Dankeschön.